Ich bin Kommunalpolitiker in Offenbach. Mein Name ist Gregor Engels. Und bei meiner ersten Rede im Parlament habe ich eröffnet mit den Wörtern: Mann, bin ich nervös. Und danach war ich nie wieder nervös im Parlament. Heute bin ich's wieder. Liebe Freunde, für die kommende Europawahl haben wir Piraten heute schon einen Rekord aufgestellt. Denn dies hier ist die größte basisdemokratische Aufstellungsversammlung Europas ever. Und das ist sicherlich kein Zufall. Und auch nicht wegen des Unterhaltungswertes der GO-Schlachten. Nein, das liegt daran, dass uns Piraten Europa sehr, sehr wichtig ist.
Willkommen beim Klamottercast 131. Ich sitze hier in Offenbach, im Offenbacher Rathaus mit Gregory Engels. Hallo Gregory.
Hallo Macher und hallo auch alle anderen.
Ja, wir sitzen hier in einem denkmalgeschützten Gebäude. Es ist der Epoche des Brutalismus zuzurechnen. Ich werde das verlinken, das heißt wirklich
so. Das heißt so, das weiß ich, ja.
Und ja, dieses Rathaus ist ein exemplarisches Beispiel.
Ne? Ja, einer der ersten seiner Art, ein Waschbetongebäude in funktionale Bauweise, das heißt mit einem zentralen Versorgungsschacht. Und außenherum Büros in einer Dreiecksform angeordnet, eher mutig für die damalige Zeit, potthässlich, wie die meisten Leute heute sagen würde, weil halt eben Waschbeton doch ihren Reiz historisch ein bisschen verloren hat, zumindest in der Ausführung. Aber dadurch, dass es einer der drei weltweit ersten Hochhäuser waren, die in dieser Bauweise gebaut worden sind, steht es komplett unter Denkmalschutz, außen und innen. Das heißt, die hübsche Einrichtung, also hübsches in Einführungszeichen zu verstehen, die wirklich so nach deutscher Amtsstube schreit, von der 70er Jahre, das ist gewollt. Aha. Das wird für immer erhalten bleiben müssen, für die Nachwelt.
Gut, ja, das ist natürlich schon noch eine Besonderheit. Nee, ich finde, das sollte man ruhig machen. Also ich finde auch, dass es diesen Brutalismus gegeben hat in Deutschland in den späten 50er, in den 60er Jahren. Das ist ja eine Sache, die auch dokumentiert gehört. Da kann man ja nicht sagen, wir wählen jetzt nur noch die Architekturstile, die uns heute gefallen, aus. Also das wäre ja nicht gut.
Nö, das ist richtig. Das Problem ist halt natürlich, dass Gebäude auch eine Funktion hat, auch so, dass man die anschaut, sondern für die heutigen Anforderungen ist dieses genügt es an vielen, vielen Ecken nicht. Ja, also wir haben hier ein Raumproblem, wir haben auch ein quasi sogenannten technischen Rathaus oder das Stadthaus, ein paar hundert Meter weiter, wo auch sehr viel von der Stadtverwaltung jetzt sitzt, und das Ergebnis davon, dass wir als Piraten hier 2011 im März als Fraktionsstärke Wahlergebnis geholt haben und als klar wurde, wir müssen eine Fraktion sein, kann man nicht verhindern, also wollte man nicht verhindern, war das Problem, wo kriegen wir einen Raum? Weil es gab hier im Rathaus einfach schlichtweg keine Räume. Und die Option, dass wir als einzige Fraktion irgendwo anders in einem anderen Gebäude, möglicherweise irgendwo in der Stadt sind und der Rest der Fraktion hier nah bei der Verwaltung sitzt, ist es keine richtige Option. Also da braucht man das nicht.
Das ist klar.
Und Ergebnis ist, dass wir jetzt in dem Raum, wo wir jetzt sitzen, das dritte Fraktionsbüro mittlerweile ist, historisch, wo wir jetzt sind, innerhalb von 2 Jahren. Und wir werden im April, Ende April hier wieder ausziehen, weil die gesamte Stockwerk hier zugemacht wird und innerhalb von 9 Monaten dann umgebaut wird, und dann ziehen wir irgendwohin wieder nach oben, glaube ich, wieder in den 11. oder 16. Stock. Und wenn es dann wieder alles fertig ist, dann ziehen alle Fraktionen wieder zurück hier nach unten und dann wir auch. Das heißt, das wird dann insgesamt, also wir werden 5 Umzüge gemacht haben oder so.
Also mit anderen Worten, erstmal wird klar, also obwohl wir dich noch gar nicht vorgestellt haben, du bist hier Stadtverordneter.
Richtig, genau. Das, Entschuldigung, das ist immer bei deinen Podcasts, du redest mit Leuten und wenn man die häufiger hört, dann weiß man natürlich, wer das ist und
so. Ja, genau, mit dir habe ich auch schon öfter geredet, aber es könnte es ja Leute geben, die jetzt zum ersten Mal zuhören.
Also, dann stelle ich mich mal ordentlich vor.
Ja, mach das.
Im Zweifel den Sitznachbarn nochmal fragen, wer war das? Das habe ich Bochum ja auch nicht gemacht. Also mein Name ist Gregor Engels, ich bin 37 Jahre alt, wohne seit 89 hier in Offenbach, bin aber in Sowjetunion geboren, dieses Land gibt's nicht mehr, und bin dann im Zuge der Wende, noch vor der Wende, noch bevor die Mauer gefallen ist, also noch alles kompliziert und schwierig war, mit meiner Familie, mit meinen Eltern hier nach Deutschland gekommen, nach Offenbach. Seitdem liebe ich diese Stadt, lebe ich hier und bin aber auch viel in der Welt unterwegs gewesen, beruflich wie auch mittlerweile politisch. Und bin 2009 dann nach der Europawahl zu den Piraten gekommen, weil ich vorher einfach von der Partei nichts gewusst hatte. Hätte ich es vorher gewusst, wäre ich wahrscheinlich vorher schon gekommen.
Ja, das ist ja sicherlich vielen so gegangen.
Ja, genau.
Und du bist auch sozusagen eine emblematische Figur der Piraten.
Richtig.
Du bist der mit dem Hut.
Ich bin derjenige mit dem Hut. Das berühmte Hut, wo mittlerweile, also Museen haben noch nicht nachgefragt, aber haben schon viele Leute prophezeit, dass dieses Hut irgendwann im Deutschen Museum landen wird. Ja. Also wahrscheinlich ist es. Also ich passe darauf auch auf, dass diesem Hut nichts passiert in der Zwischenzeit. Genau, ich bin seit 2009 sehr aktiv bei den Piraten, habe sehr viel gemacht und bin entsprechend jetzt kommunaler Mandatsträger und Fraktionsvorsitzender hier in Offenbach. Die erste Fraktion der Piraten, die selbst gewählt war in Deutschland. Also mit uns am gleichen Tag haben die Darmstädter Fraktion gegründet. Aber wir waren die erste mit den Darmstädtern zusammen, die es weltweit gab als Piratenfraktion. Gut, zwei Tage später gab es dann schon viel mehr.
Naja, das waren die hessischen Kommunalwahlen.
Waren die hessischen Kommunalwahlen, das waren die ersten Wahlen, wo wir im großen Stil, also glaube damals 36 Mandate oder 33 Mandate sind es davon jetzt noch übrig, haben wir Wahlen, wirklich Sitze gewonnen. Davor gab es einige Erfolge gewählt, also abgesehen natürlich der große Erfolg bei der Europawahl in Schweden, wo das erstmal eine war, dann klar war, dass durch den Lissabon-Vertrag der zweite Sitz besetzt werden müsste. Es gab ein paar Mandate in Nordrhein-Westfalen, drei Stück. Und es gab noch, auch hier in Offenbach, ein Mandat im Ausländerbeirat. Den haben wir 2010 schon geholt. Und mehr gab es weltweit, keine gewählten Piraten. Und wir waren dann die Ersten. Und dann hat der Hype angefangen.
Ja.
Also wir waren schuld. Wir waren schuld, dass, genau. Also es gab, es hat zwar ein bisschen nicht sofort, ich glaube dazwischen waren noch zwei Landtagswahlen, aber dann kam Berlin. Und dann war die Hölle los.
Ja, dann war die Hölle los.
Dann war die Hölle los. Also, da haben wir einen Bundesparteitag hier gehabt in Offenbach 2011 im Dezember.
Den hast du ja auch organisiert, das muss man auch nochmal in Erinnerung rufen.
Genau,
da war ich. Das war ja dieser verrückte Parteitag, der mit 600 geplant hat und dann waren 1200 da und sogar noch mehr. Ja,
1500 war die Raumgrenze, die durch das Feuerschutzkonzept der Stadt vorgesehen war. Und ja, es war unsere erste große So-Veranstaltung der Größe. Also wir haben vieles nicht gewusst, was man beim Bundesparteitag noch machen muss. Also vieles gelernt, auch in Offenbach. Und das Ergebnis war, dass wir eben, als wir hart gegen diese Grenze gelaufen sind, 1500 Leute, tatsächlich Leute draußen stehen mussten und warten, bis jemand rausgekommen ist, um wieder reinzukommen.
Ja, ja, ja.
Oder manche sind auch nach Hause gegangen. Also eigentlich alles Anfechtungsgründe, irgendwelche Parteibeschlüsse anzufechten, hat aber nie eine gemacht, meines Wissens nach.
Ist ja gut so.
Ja.
Ja, ja, also hast du ja schon einiges erlebt. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen berichten könntest, also nur kurz, was sind so die größten Erfolge bei eurer kommunalen Arbeit hier? Ich meine, ihr wollt ja auch wiedergewählt werden, da müsst ihr ja noch sagen, was ihr geleistet habt.
Ja, das ist einer der großen Probleme der Kommunalpiraten, glaube ich, nicht nur bei uns in der Stadt, sondern generell in Deutschland. Also mittlerweile haben wir ja über 200 gewählte Kommunalmandatträger plus etliche, die übergelaufen sind. Wir haben jetzt ziemlich viele Fraktionen. Und das Gemeine ist, dass wir lieber Gutes tun, als darüber zu reden. Das heißt, wir verschwenden unsere Zeit eher daran, Anträge zu schreiben und an Anträgen zu arbeiten und andere Fraktionen davon versuchen zu überzeugen, dass sie auch angenommen werden, als jetzt viel Zeit damit irgendwelche Veranstaltungen, Pressefrühstücke zu organisieren und dann hinterher zu erzählen, wie toll man gewesen ist, dass man jetzt eine Resolution vorgeschlagen hat gegen die ausbeuterische Kinderarbeit in Indien oder sowas. Haben wir auch gemacht, muss ich so sagen. Deswegen kann ich diesen Beispiel bringen, weil das war einer der heiß diskutierten Anträge hier in der Stadtverordnetenversammlung, die auch durchgekommen ist letztendlich. Aber wir hatten mal vorgeschlagen, also gegen die Friedhofssatzung zu ändern, dass keine Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit aufgestellt werden dürften, sondern nur solche mit einem fair gehandelten Zertifikat. Mhm. Ist es auch ein Rechtsstreit, ob die Stadt das überhaupt darf, so in den Handwerk der Steinmetze einzugreifen.
Das ist ja komisch, die Steinmetze machen das nicht selbst, sondern holen sich ihre Steine aus Indien?
Ja, natürlich.
Aha.
Also ich meine, die sagen,
Steinbrüche also, gibt's doch überall.
Ja.
Kann doch einen Stein irgendwo hier aus dem nächsten Steinbruch holen und das behauen, das macht der Steinmetz, wenn man dafür wird
dann ja, auch bezahlt. Ja, richtig. Ja, eben, ja gut. Und dann hast du sowas wie grabsteine24.de, um mal exemplarisch eine Selbstseite zu machen, die eben zum 10% des örtlichen Steinmetzpreis verkaufen würde. Und ein preisbewusster Erbe, der die Großmutter gerade beerdigen muss, der denkt vielleicht weniger daran an die Kinder oder warum der Preis günstiger ist, sondern versucht dann einfach mit dem Erbe auch gut zu haushalten und nimmt eine billigere Lösung. Nach dem Motto, der Oma macht ja eh nichts mehr aus. Jetzt unterstelle ich niemandem was. Ja, aber grundsätzlich ist es einfach sehr intransparent. Du kaufst einen Stein, auch beim örtlichen Steinmetz, der sagt dir, ja, ja, das ist hier, kommt Granit aus dem Spessart. Das kannst du als Geologe aber nicht beurteilen, ob das stimmt. Und ob das jetzt aus Bolivien, aus Indien oder sonst wo kommt. Dann kommt vielleicht noch drauf ein Messinglettern gegossen, die Schrift drauf. Und der Kupfer kommt wiederum irgendwo aus Südamerika, aus den berühmten Kupferminen, wo auch Kinder arbeiten und gesundheitsschädliche Zustände gibt. Das ist alles, steht alles nicht drauf. Und damit ist es schwer zu kontrollieren und damit es eben für die Leute, die es wissen wollen, gibt es so fair gehandelte Siegel, die versuchen eben den gesamten Herstellungsweg des Produkts zu bewachen und zu zertifizieren. Es ist natürlich auch da, wie immer, wo zertifiziert wird, gibt es auch Möglichkeiten, gibt es schwarze Schafe, die da versuchen, ein Siegel zu machen, der aber nicht so vieles aussagt. Aber das ist ein ernstes Problem. War immer so. Und es gab auch eine Empfehlung der Bundesregierung, dass die Kommunen das durchaus mal regeln dürfen. Am besten ist aber, dass dafür der Friedhofsgesetz des Landes jeweils angepasst ist. Und es gibt Bundesländer, wo das explizit angepasst worden ist. Und bei uns in Hessen wurde es halt noch nicht gemacht. Und es war halt eine rechtliche Frage, ob wir es machen dürfen oder nicht. Und es hat sehr viel zur Diskussion geführt, sehr viel Bewusstsein auch geschaffen, glaube ich, in der Stadt. Haben wir aber, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt angenommen worden ist oder nur zur Untersuchung, also zum Prüfen und Berichten Auftrag
wurde. Naja, gut.
Es ist auch nicht unser großer Erfolg, sage ich mal so. Das hat auch vielleicht etwas, was mir persönlich wichtig war, als ich über Problematik erfahren habe, einzubringen hier. Hm. Aber es gibt dann andere, die das Ding an eine ganz große Glocke gehängt hätten, ja. So ein Thema. Ja. Haben wir halt nicht gemacht. Wir haben versucht, einen interfraktionellen Antrag zu machen. Und so arbeiten wir auch hier in der Stadt. Dass wir sehr, sehr viele Themen eigentlich schaffen, auch umsetzen. Mhm. Ich denke mal, über 50% mindestens unserer Anträge werden angenommen. Wir sind in der Opposition hier. Mhm. Wir sind,
wie viel seid ihr denn?
Wir sind zu zweit. Mhm. In der Fraktion ist aber noch unser Vertreter im Ausländerbeirat, die Olga Eisenkolb. Also ist gleichzeitig auch die Frau vom Helmut, meinem dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Mhm. Bei zwei Leuten ist es jetzt. Haben wir einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, klar. Mhm. Und teilen uns halt die ganze Arbeit, die ansonsten eine Fraktion mit 20 Leuten macht, auf zwei Leute auf.
Das ist viel. Die ganzen Ausschüsse und so.
Ja, wir haben Gott sei Dank nur 4 Ausschüsse, dafür tagen manche etwas häufiger. Mhm. Und unsere Ausschüsse entscheiden nicht endgültig, sondern die machen nur Beschlussempfehlungen an die Stadtwortenversammlung. Anders, also generell, ich habe mittlerweile das so ein bisschen untersucht, jede Stadt macht das anders. Also wenn man ein Parlament kennt, ist man dazu geneigt, immer zu sagen, ja, man weiß, wie parlamentarischer Alltag geht. Das ist es nicht. Also jede Stadt, in jedem Bundesland sowieso, aber in jeder Stadt, auch innerhalb der gleichen Kommunalverfassung, macht das auf historisch gewachsen seit dem Krieg doch zum Teil sehr unterschiedlich. Und nicht alles, man muss mal vorsichtig sein, wenn man mit irgendwelchen Behauptungen mal aufstellt und sowas.
Ja.
Also bei uns in der Stadt sind wir relativ kollegial. Wir haben ein relativ großes Parlament, 71 Leute. In Hessen größer nur in Frankfurt mit 93. Also Hessen hat sowieso die größten Kommunalparlamente in Deutschland. Und wir haben hier eine Koalition, die nur eine einzige Stimme Mehrheit hat, über die Hälfte, und zwar aus 3 Parteien. aus SPD, den Grünen und den Freien Wählern, die hier historisch eine Abspaltung von der FDP sind. Mhm. Aber es ist schon viele Jahre her. Also ein bisschen, also Freie Wähler sind ja sehr unterschiedlich, aber unsere sind eher wirtschaftsliberal. Und es wurde am Anfang auch mal Sondierungsgespräche von SPD und von den Grünen mit uns geführt. Und es, die Grünen waren letztendlich diejenigen, die entschieden, also die Königsmacher, die entscheiden konnten, wie die Koalition am Ende aussehen wird. Mhm. Und die Freie Wähler haben auch nur zwei Leute. Man hat sich dann bei den Grünen dann nicht einstimmig, aber also die Hälfte der Grünen war dafür, auch mit uns das zu probieren, die andere Hälfte nicht. Aber letztendlich hat man sich entschieden für die Freie Wähler. Mhm. Aber inhaltlich sind wir uns da schon häufig sehr nah. Und wir haben mittlerweile das gelernt, dass Anträge Chancen haben, angenommen zu werden, wenn man im Vorfeld aufklärerisch mit anderen Fraktionen arbeitet, mal die vorher informiert, was man machen möchte, über Thematiken versucht, also vielleicht mal einlädt oder mal auch so spricht oder auch mal interfraktionell einlädt, mal einen Antrag zusammen zu machen. Das heißt, wir haben relativ viele Anträge, die direkt interfraktionell gestellt werden. Wir haben viele Anträge, die zwar von uns kommen, dann aber durch einen Änderungsantrag häufig an Interfraktionellen, wo wir auch mit Antragsteller sind, bei Antrag, der unseren eigenen Antrag quasi ändert und abschwächt, mit dabei. Oder es wird einfach durch die Koalition sozusagen einkassiert, sprich die stellen einen Änderungsantrag, der im Prinzip das Gleiche will, das wir wollen, vielleicht irgendwo ein Wort ändert, natürlich sinnverstellend, klar. Aber im Endeffekt haben wir uns dann durchgesetzt und das Thema gesetzt und das wurde dann beschlossen.
Ja,
das
ist doch
also
schön.
Wir haben viele Sachen. Also der größte Erfolg, was wir hatten, was ich persönlich als größter Erfolg empfinde, ist, dass wir jetzt in der Stadt seit Anfang letzten, also seit Mitte letzten Jahres, also demnächst wird ein Jahr lang sein, anonymisierte Bewerbungen haben.
Ah, das ist ja in der Tat.
Das ist direkt auf unseren Antrag
gut und richtig
gewesen und das kam zeitlich sehr gut in die Debatte, die gerade so, also, da kam eine Studie der Bundesregierung, die eben gesagt hat, dass wenn anonymisierte Bewerbungen gibt, das heißt Bewerbungen, bei denen weder Name noch Geschlecht noch Alter angegeben ist, sondern nur die fachliche Qualifikation im ersten Schritt. Und dann im zweiten Schritt werden die Leute dann eingeladen zum Bewerbungsgespräch und dann wird dann die komplette Bewerbung aufgezeigt, dann sitzt ja der Mensch einem gegenüber, dann weiß man, ob er ein Kopftuch trägt und welchen Geschlecht er hat, zumindest äußerlich, optisch. Dass gerade bei so einem Verfahren Frauen mit Migrationshintergrund wirklich deutlich höhere Chancen haben, zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, als wenn sie sich direkt bewerben.
Ja.
Und wir haben in der Stadt hier die Besonderheit, dass wir über 50% Leute, Einwohner mit Migrationshintergrund haben. In manchen Stadtteilen deutlich darüber hinaus. Also mit 80-90% teilweise. Gerade die jüngere Generation ist deutlich internationaler, sage ich jetzt mal, mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken. Also das ist einerseits unsere Stärke, wir sind eine sehr internationale, sehr weltoffene Stadt, andererseits natürlich auch eine Schwäche. Von außen Wahrnehmung auf jeden Fall, also hoher Ausländeranteil ist auch eine Herausforderung.
Ja,
und,
ja.
Deswegen, dass wir gerade in der Stadt diese anonymisierte Bewerbungen eingeführt haben in der Stadtverwaltung, wir werden jetzt mal demnächst mal nachfragen, wie das Ergebnis davon geworden ist. Also, aber es wird gemacht. Die Stadtverwaltung hat zwar mit den Zähnen geknirscht, dass sie das machen musste, weil das ist eine große Umstellung in einem internen Prozess. Aber das wird jetzt gemacht.
Und ja, das ist doch schön.
Das ist eine der schönsten Sachen, die wir gemacht haben,
glaube ich. Ja, dann geht damit auch ordentlich hausieren, damit die Leute das merken. Wann ist denn die nächste Wahl?
2016 erst.
Ah, ist noch ein bisschen Zeit. Aber dann ist natürlich der Test da, ne? Ob ihr noch gewählt werdet.
Ja, ja. Ja, ja. Also wir haben schon vieles gemacht und gerade dadurch, dass wir so konstruktiv arbeiten und auf andere zugehen und immer auch Argumenten zugänglich sind, also es ist schon so, dass wir bei der politisch aktiven Öffentlichkeit, die ja eine Minderheit ist, aber durchaus eine meinungsmultiplikatorische Wirkung hat, ich glaube, relativ gut dastehen.
Ja, das ist
also
schön.
Wir hatten hier in Offenbach bei den letzten kommunalen Bundestagswahlen auch das drittbeste Ergebnis in Hessen gehabt, also das beste Ergebnis in einer Nicht-Universitätsstadt. Und ich als Direktkandidat hatte auch mehr Stimmen gehabt als der Direktkandidat von der FDP. Gut, das ist natürlich
auch von der AfD?
Leider nicht. Also der war knapp drüber. Aber nicht viel, aber der war drüber.
Naja, Wenn man auch die
aber das ist auch eine bekannte Stadtpersönlichkeit, muss man auch sagen. Ja. Also zumindest vom Nachnamen her ist ein alter, eingesessenes Bürohaus hier, also ein Büroeinrichtungshaus hier in Offenbach. Und allein der Name, mit dem ist man hier aufgewachsen. Mhm. Weil man hat überall in der Stadt die Werbung von denen immer früher gehabt.
Ja, ja.
Büro wahrlich hat alles. Und allein schon deswegen strahlt eine gewisse Seriosität aus.
Der Name ist auch, passt auch zum Programm der AfD. Ja, ja, ja. Naja, also ich habe immer noch die große Hoffnung, dass irgendwann mal so manchen Leuten auch der wahre Charakter dieser Partei deutlich wird und sie sie da nicht erwähnen.
Das ist nicht zu vermeiden, dass der wahre Charakter dieser Partei deutlich wird. Mir tun auch die vielen Leute leid, die jetzt bei der AfD aktiv geworden sind, ohne die Gefahren zu sehen, beziehungsweise im Glauben, dass es eine reine wirtschaftsliberale Partei ist oder sowas in die Richtung und eben nicht wahrnehmend, ja, was tatsächlich da als eine Botschaft am Ende transportiert wird.
Also ich habe ja angeregt durch meinen eigenen Podcast dieses Buch von der Ulrike Herrmann gelesen, Der Sieg des Kapitals, wo ja auch mit guten Argumenten, also die Positionen der AfD, wirklich dekonstruiert werden. Ne?
Es geht nicht nur um die Positionen. Also ich meine, letztendlich, wir haben ja Meinungsfreiheit und man darf durchaus unterschiedliche Meinungen auch zur Wirtschaftspolitik und so weiter vertreten. Und in der Wissenschaft ist es klar, wo eine Theorie gibt, gibt es auch Gegentheorie und das ist alles in Ordnung. Letztendlich, darum geht es ja nicht. Also das Problem ist, dass diese Partei wirklich nicht nur latent fremdenfeindlich ist das sehen eben viele Leute nicht, die sagen, das ist eine Professorenpartei und das, was die da sagen, wirtschaftstheoretisch doch eigentlich, muss auch einmal gesagt werden und sowas. Mhm. Und das, die Leute, die durch den Wirtschaftsaspekt angezogen werden, die sehen ja, teilweise das andere nicht.
Wirtschaftslehre, auch wenn sie von Professoren vertreten wird, ist, glaube ich, die Lehre einer Sekte.
Ich sage mal so, die Wirtschaftsprofessoren waren ja auch beteiligt an dem System, an der Krise, die jetzt gekommen ist.
Ja, ja,
also
klar.
Das heißt, es sind ja nicht durchaus andere Professoren oder jetzt kommen die raus und sagen, ich habe schon immer gesagt, hättet ihr auf mich gehört. Sag mal, ja, super. Hinterher ist man immer schlau. Und
und natürlich die Fremdenfeindlichkeit ist dort auch vorhanden und das ist natürlich schlimm. Also eigentlich will man sowas nicht.
Ja, also wenn man an die Plakate anschaut, also ich meine, bei der AfD gibt es eine große Diskrepanz zwischen dem, was der Herr Lucke im Fernsehen sagt, was hinterher in Parteiprogramm geschrieben worden ist und was hinterher auf Flyer und Plakate gedruckt worden ist. Also die Plakate von der AfD sind eigentlich nicht zu unterscheiden von der NPD, um es mal ganz klar zu sagen.
Ja.
Und dass die AfD sich mit Gewalt wehrt, in die rechte Ecke gestellt zu werden, dann muss ja andere Plakate hängen.
Ja.
Also dann würde man darüber reden können.
Ja.
Aber mit den Plakaten tut mir leid. Das ist einfach eindeutig abgeschrieben. Und die Leute, die heute bei der AfD sind, die tun mir leid, weil die hinterher dann irgendwo verschweigen müssen, einmal in der rechten Partei gewesen zu sein.
Ja.
Also genau selber wie bei Republikanern, als die damals angefangen haben, waren die auch nicht als rechte Partei noch bekannt gewesen oder in Wartung, als hinterher sie rausgestellt haben.
Ja.
Dass es eigentlich die gleiche braune Soße ist.
Mhm.
Aber eben in der Idee her waren die ja, die sie verkauft haben, 92, als sie gegründet worden sind, die Republikaner, waren ja eigentlich recht attraktiv gewesen. Sie sind auch deswegen auch in das Europaparlament reingekommen und in Baden-Württemberg und so weiter. Und dann hat sich erst das wahre Gesicht der braunen Kacke gezeigt.
Gut. Wo wir schon jetzt gerade bei dem Thema im Fremdenfeindlichkeit sind, passt das ja zu unserem eigentlichen heutigen Thema. Ist eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen ja sprechen so ein bisschen über Piraten international und dann natürlich über Europa.
Genau.
Und weil du ja auch aktiv bist, wir haben ja auch schon mal gepodcastet über die PPI, Pirate Parties International.
Ja, wir haben schon zweimal gepostet.
Und dann haben wir, das eine war die PPI und das andere war aber...
Das andere war nach der Potsdam-Konferenz, haben wir auch über Ausblicke über die Europa-Bewegung gemacht. Da sind wir schon
über Europa.
War mit Julia zusammen und mit Benjamin Siegel.
Genau. Genau, also das verlinke ich hier einfach, das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu wiederholen, was wir da alles gemacht haben. Aber,
das weiß ich mal vielleicht auch nicht mehr.
Aber es ist halt sicher einiges getan inzwischen. Ja. Also kannst du vielleicht mal die neuesten Entwicklungen so auf dem internationalen Parkett, jetzt mal Europa erst ausgeblendet, aber das ja zum Schluss machen, vielleicht kurz umreißen?
Also die Piratenbewegung ist immer noch sehr jung. Mhm. Das heißt, es ist noch viel Raum für Entwicklung, es ist noch überhaupt nichts eingefahren und vieles in Bewegung. Mhm. Also international entstehen Parteien, gehen manchmal auch wieder weg oder gehen in der Inaktivität und dann gibt es eine Welle und dann gibt es neue Schwall von Aktivisten oder es passiert wieder was politisch und dann kommt es wieder. Das heißt, wir haben mittlerweile Parteien, Bewegungen in 75 Ländern, so grob gesagt, auf allen Kontinenten. Mhm. Mit unterschiedlichen Herausforderungen, also mit unterschiedlichen Reifegrad. Also wenn in Europa hier tatsächlich Mandate gewonnen werden, dann ist man woanders noch einfach eine lose Aktivistengruppe, die darüber träumt, mal eine Partei zu gründen, aber auch nicht die richtigen Schritte dazu unternimmt, sondern eher so Aktivismus betreibt oder auch mal im Prinzip sowas wie Chaos Computer Club macht, also auch politische Bildung mitarbeitet, aber nicht direkt als in dem Sinne nach der Macht strebt. Also gerade in Ländern sowas wie Kasachstan oder Weißrussland oder da ist es anders. Das ist jetzt nur so zur Erklärung, ja, also für die Leute draußen und Gerät. Du weißt das sicherlich alles, das habe ich auch schon mal früher gesagt.
Ja.
Die neuesten Ergebnisse, also letztes Jahr war relativ erfolgreich international für die Piraten gewesen. Wir haben das größte Erfolg ist natürlich der Einzug ins isländische Parlament.
Mhm.
Mit 5,1% war das genau ausreichend, um 3 Personen reinzukriegen. Also leider ist der 4. Kandidat des Mario McCarthy nicht reingekommen. Der wäre eigentlich auch sehr cool gewesen da im Parlament, aber gut, also ein sehr bekannter isländischer Aktivist. Aber wir haben auch so entsprechend im Island jetzt, also isländische Parlament ist eine richtige Piratenfraktion im nationalen Parlament.
Mhm.
Und die tun ganz gut. Also Island ist ein sehr kleines Land, wo auch viele Leute einander kennen und alles, was man tut, ist viel mehr an der Oberfläche und man muss nicht zwingend immer im Fernsehen sein, um Bescheid zu wissen. Also die sind aber ständig auch im Fernsehen und momentan sind sie in den Umfragen dort bei 11%.
Oh.
Also das ist eher, nachdem sie im Parlament eingezogen sind, eher gut, das ist auch daran geschuldet, dass andere Parteien wieder das übliche treiben die Leute keinen Bock auf das übliche haben.
Ja.
Und wir haben aber auch sonst sehr gute Ergebnisse gehabt, international in Tschechien. Luxemburg hat bei der Wahl auch relativ stark abgeschnitten. Ja, so zum ersten Mal Nationalwahl, so knapp unter 3%.
Mhm. Und wie war es in Tschechien?
In Tschechien sind sie an die 4% gekommen, glaube ich.
Ah, ja.
Also vor allem in Tschechien haben wir ja schon seit anderthalb Jahren jetzt einen Senatkandidaten dort, der Libor Mihalik, also ein bekannter Whistleblower, der parteilos ist, aber auf der Piratenliste, auf Piratenvorschlag unterstützt, auch von zwei anderen Kleinparteien, mit einer ziemlich großen Mehrheit in seinem Wahlkreis dann auch gewählt worden. Also über 70%. Mhm. Also war eigentlich ganz gut. Und wir haben also in letzter Zeit, also in Deutschland sieht man eher momentan die Partei am Boden und viele in den Medien fragen, ja, das war's das schon. Man sieht ja, die Medienpräsenz auf Parteitagen geht stark zurück.
Mhm.
International ist das Gegenteil davon. Also international ist es noch alles am Wachsen und eben die Probleme, die wir ansprechen, sind ja international, von daher...
Das ist schon, das sollte man immer auch berücksichtigen. Die Piraten sind eine internationale Partei. Das ist anders als bei den anderen Parteien. Natürlich kann man sagen, ja, es gibt die Sozialistische Internationale, die SPD ist das in gewisser Weise auch.
Die SPD hat es ja gerade versucht zu killen dieses Jahr.
Ja.
Also Gabriel hat ja die Sozialistische Internationale, mal gucken, ob das der Todesstoß gewesen ist, aber auf jeden Fall kann man zu ihm sagen, jetzt Spalter. Er hat ja eine eigene Internationale gegründet. Ausgestiegen aus der Sozialistischen Internationale sind sie noch nicht, aber die haben schon 2 Jahre lang keine Beiträge gezahlt an die Sozialistische Internationale. Mhm. Und daraufhin jetzt im Mai letzten Jahres und jetzt im Dezember gab es noch ein Meeting, also ich glaube, die sind langsam auch am Gründen, also haben noch keinen Vorstand, aber schon 2-3 Treffen gehabt. Die Progressive Allianz, also so wie die Europapartei auch heißt, so ist es der internationale Dachverband der progressiven sozialistischen Parteien, wo auch schon so um die 68 Parteien jetzt, glaube ich, mitmachen. Also und da ist jetzt Sigmar Gabriel hat das erfunden.
Ja, aber das ist was anderes. Erstmal kommt es aus Deutschland, das finde ich auch immer schon
ja.
nochmal so eine besondere Problematik, aber davon ab. das ist ja auch letztlich das PPU-Konzept, vielleicht auch das PPI-Konzept, kommen wir ja noch drauf, dass man jetzt sagt, wir gründen so einen Dachverband. Aber das ist ja nicht das, was
das ist eine nicht Politik, Bewegung, das ist eine,
was eine Bewegung international macht. Eine Bewegung ist, oder auch Parteien sind international, dadurch, dass eben in vielen Ländern sich solche erstmal gründen. Auch mit einem ähnlichen Gedankengut. No? Ja. Das ist ja der Punkt.
Ja gut, aber das ist
das andere
ja
ist ja eher künstlich. Das andere ist ja vielleicht so ein bisschen ja top-down am Ende.
Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler. Also ich kann jetzt schwer beurteilen, wie du sagst, aber es klingt für mich erstmal nicht so ganz logisch. Weil wenn ich jetzt anschaue, auch historisch oder auch die Parteien, die in Deutschland vertreten sind, alle irgendwo in eine international ähnlich agierende Familie drin. Also es gibt ganz viele liberale Parteien weltweit, es gibt ganz viele sozialistische oder sozialdemokratische Parteien weltweit. Es gibt auch sehr viele Konservativen, die letztendlich, manche berufen sich jetzt mehr auf christliche Werte, andere jetzt weniger, aber durchaus schon sehr viele Werte gemeinsam teilen und sehr viel Politik gemeinsam machen.
Ja, ja, das ist schon richtig. Das ist richtig. Also natürlich sind auch die Konservativen, das sind ja hier eben Christdemokraten, die gibt es natürlich auch in mehreren Ländern und haben sich unabhängig gegründet und die sind sozusagen, wenn man es genau nimmt, nun ob sie das wirklich sind, sind sie ja sozusagen Bestandteil so einer christlichen Bewegung. Ich glaube, es ist sogar so ein bisschen die christliche Arbeitnehmerbewegung, die dahinter steht als Bewegung. Es ist ja nicht einfach nur die Christen, sondern da ist ja mehr dahinter. Und na gut, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Bei den Grünen kann man sagen, gibt's auch hier und da mal eine grüne Partei, aber die sind auch sehr unterschiedlich, glaube ich. Das ist bei den Piraten doch schon.
Also Piraten sind sich ähnlicher als die Grünen weltweit.
Ja.
Das ist richtig. Also es gibt Parallelen, also es gibt auch bei den Grünen weltweit grüne Parteien und auch dort ist der Entwicklungsstand eher noch ausbaufähig. Also viele, viele Parteien in Asien oder in Afrika, die gibt, die sind zwar da, aber wahlerfolgsmäßig ist es alles eigentlich auf Europa beschränkt, auf wenige Länder, muss man sagen. Ja, aber wobei, das ist schon deutlich mehr, als wir jetzt bisher haben, aber dafür, dass sie auch viel, viel mehr Jahrzehnte Vorlauf haben, könnten die schon ganz woanders sein, wenn die das wollen würden. Und dort ist es tatsächlich so, dass als die Grüne Global Greens, also der Dachverband der Grünen gegründet worden ist, die große problematische Probleme hatten, programmatische Probleme hatten, zusammenzukommen.
Ja.
Weil man sieht es ja auch im Europaparlament, gibt es ja zum Beispiel so die Grüne mit zusammen mit der EVA-Fraktion und es gibt ja die linke europäische Grüne, nordisch Grüne, die was komplett anderes sind, so ungefähr, ja, aber auch grün im Namen haben. Also zeigt ja schon, das sind sehr unterschiedliche Ansätze von sehr links bis weniger links und welche, die reines Umweltaktivismus betreiben und eigentlich so eine Art Greenpeace sind. Haben wir bei Piraten auch teilweise. Aber wir sind uns
politisch. Ja, wir haben politisch, auch eine Bandbreite, aber ja.
Genau, aber wir sind uns politisch viel, viel enger zusammen. Und das hat sich auch letztendlich für mich überraschend in den europäischen Verhandlungen zum gemeinsamen Wahlprogrammvorschlag gezeigt. In dem ich ja nicht unbeteiligt gewesen bin, durfte ja auch den entscheidenden Workshop in Athen leiten oder habe mich da aufgedrängt zum Leiten, haben gesagt, ich bin vorbereitet, ich mache das und gab keinen Widerspruch und dann haben wir das durchgegangen durch die ganzen Vorschläge und mich hat dann am Ende durchaus überrascht, viele im Vorfeld haben gesagt, ja, da wird dann Minimalkonsens rauskommen, das kleinste gemeinsame Nenner. Und ja, wir sind so unterschiedlich. Und
der
kleinste gemeinsame Nenner ist doch schon ordentlich dick geworden. Ne?
Ja.
Das sind fast 6000 Wörter, die wir da zusammen fabriziert haben. Und das ist schon, schon einiges. Also.
Ja, diese ganze Geschichte mit dem freien Internet und so, das ist schon mal was, wo man nicht viel streiten muss. Natürlich kann man auch wieder Nuancen haben und so. Aber das ist schon mal wirklich ein gemeinsamer Nenner. Ich glaube, da scheidet auch niemand aus von den Piratenparteien.
Das ist unstrittig. Wir haben unterschiedliche Ansichten teilweise bei tatsächlich den konkreten Lösungsansätzen für Copyright zum Beispiel. Da gibt es eine relativ große Bandbreite von den Lösungen, die angeboten werden. Aber die Problembewusstsein ist bei allen vorhanden und
dies
wird auch gleich geteilt und auch gleich bewertet. Der Konsens wäre noch größer gewesen, hätten wir damit noch früher angefangen. Also wir waren jetzt auch vieles durch die politische Realität gebunden, also die sogenannten Sachzwänge. an die Zeiträume der Mitgliederversammlungen, wann die Leute noch Möglichkeiten hatten, diesen Programmvorschlag noch irgendwie zu erweitern und durch die Parteibasis abstimmen zu lassen. Und ein großes Problem war, in Schweden ist es halt Prozess der Programmwerdung schon gelaufen. Und Schweden hat also sehr enge Position bezogen, sagten, wir nehmen nichts an, was nicht bereits jetzt heute schon durch Programm gedeckt ist. Hatten wir in ähnlicher Form auch, aber unser Programm ist einfach breiter. Und außerdem haben wir uns schon ein bisschen rausgelehnt mit dem deutschen Vorschlag und haben Vorschläge, die sehr große Zustimmung hatten, gefühlt oder tatsächlich also durch Liquid oder durch irgendwelche Umfragen, aber die noch nicht abgestimmt waren, dass wir die auch zur Grundlage des Vorschlags gemacht haben, um darüber zu reden, um in dem Wissen, da reden jetzt sehr viele Leute drüber und wenn da was Falsches drin ist, dann fliegt er im Prozess raus. Ist nicht direkt hundertprozentig basisdemokratisch, aber wir haben es ja dann als Vorschlag eben gewesen. Es ist ja nicht der endgültige Entscheidung, sondern der Bundesparteitag hat es am Ende nochmal uns recht gegeben, dass das Vorgehen so richtig war.
Ja.
Mit überwiegender Mehrheit, also mit ein, zwei Gegenstimmen, wenn es überhaupt welche gegeben hat. Und das hat andere Länder ja nicht mehr die Möglichkeit. Das heißt, wenn die Schweden zum Beispiel nicht so eine strikte Position, Verhandlungsposition bezogen hätten, hätten wir wahrscheinlich noch ein paar Themen mehr gehabt, die jetzt leider rausgefallen sind oder rausfallen mussten.
Okay, jetzt sind wir schon mal im gemeinsamen europäischen Wahlprogramm.
Okay.
Ich wollte hier zunächst mal, das passte ja jetzt auch. Aber ich wollte ja erstmal zunächst mal so ein bisschen das breitere Feld abstecken. Und gut, das hast du jetzt auch schon angerissen. Vielleicht, ich meine, du bist ja auch aufgrund auch deiner guten Russischkenntnisse oder so auch ein Spezialist für Osteuropa, insbesondere die ehemalige Sowjetunion. Wie ist denn da so die Situation inzwischen? Du hattest ja schon beim letzten Mal darüber berichtet, wie schwierig das ist mit der Parteigründung in Russland und so. Hat sich da was verändert?
Ja und nein. Also es gibt das gute alte Sprichwort, der ist schon wirklich alt, also das stammt aus dem 16. Jahrhundert. Der heißt, die Härte des russischen Gesetzes wird kompensiert dadurch, dass er nicht zur Anwendung kommt.
Aha.
Ja?
Ah ja.
So. Das heißt, auf Papier hat man andere Realität als tatsächlich in der gelebten Wirklichkeit. Also seit dem letzten Podcast, wo wir explizit über Russland geredet haben, hat sich das Parteiengesetz in Russland massiv vereinfacht, also verbessert, aus unserer Sicht. Wenn man früher irgendwie 50.000 Mitglieder, Parteimitglieder vorweisen musste zu einer Parteigründung, reichen jetzt nur noch 500. Man muss zwar immer noch die Untergliederungen in also 43 oder 45 Untergliederungen vorweisen, also die Hälfte der russischen Administrationssubjekte braucht eine formal gegründete Untergliederung mit Satzung, Vorstand, notariell beglaubigten Kopien und. Also geht auch ein bisschen in Geld. Und das alles muss dann als Paket, auch Mitgliedsanträge müssen mit Passkopie und also richtig ernsthaft gemacht. Das geht an Justizministerium prüft das Ganze und sagt, ja, die Voraussetzungen für eine Parteieigenschaft sind erfüllt. Und wenn das passieren würde, dann hat man, muss man keine Unterschriften mehr für die Wahlen sammeln, sondern man kann sich Kandidaten für alle Wahlen einfach anmelden, was dann relativ praktisch ist. Deswegen wird im Vorfeld das stärker geprüft. Klingt erstmal sehr demokratisch, super. Das Problem ist, dass die Piratenpartei Russland jetzt mittlerweile zum dritten Mal die formelle Registrierung verwehrt worden ist. Obwohl die formalen Voraussetzungen, zumindest aus Sicht der Piratenpartei Russland, gegeben sind. Das heißt, man hat diese Untergliederungen, also 48 Untergliederungen gegründet, man hat irgendwie um die 1000 Mitglieder mit Ausweiskopien und so weiter gegeben. Und wenn es beim ersten Mal noch ein paar formale, also beim zweiten Mal Ablehnung gab es noch ein paar formale Bemerkungen zur Satzung und so weiter, die zwar auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind, worden waren, aber die hat man jetzt auch alle beseitigt. Das heißt, beim jetzigen Mal hat man im Prinzip einfach nur noch lapidar gesagt, also mit dem Namen werden wir euch nicht anmelden.
Aha.
So. Und offizielle Begründung ist, dass es eben die Piraterie ist ein schweres Verbrechen, nach dem Strafgesetzbuch geahndet mit 12 Jahren Gefängnis, also zwischen 8 und 12 Jahren. Das ist eben damit nicht die Softwarepiraterie gemeint, die wir vielleicht als Hörer direkt in den Sinn kommen, sondern die bewaffnete Raubüberfälle auf Schiffe.
Ja, auf, was ja auch in dem in Russland und so häufig vorkommen.
Ja, es gibt, durch Russland hat eine ganze Menge Küste. Ne? Also ich glaube mehr als jeder andere Land.
Aber da oben das Eismeer, da ist Piraterie nicht sehr lohnend.
Ja, aber ich glaube, Pazifik ist das Problem.
Pazifik, ja, ja.
Da hinten Pazifik an der südkoreanische, nordkoreanische Geschichte, da gibt es unter Umständen tatsächlich mal Piraterie, wobei die vielleicht sogar von Russen betrieben wird. Aber
ja, ich würde sagen.
Ja, aber jedenfalls, das kommt in Russland auch nicht direkt weit verbreitet. Also das ist eigentlich beim ersten Mal, als sie die Erklärung gemacht haben, haben irgendwie Satiriker und die ganzen Komödianten das alles in ihre komödiantische Programme verarbeitet gewesen und gab sogar ein Lied, dass dem Justizministerium doof ist und nicht weiß, was ein Computer ist und sowas. Also das ist alles schön und gut, aber es ist einfach, bleibt bei der Weigerung. Mit dem Ergebnis, sagt er, ja, ich heiße jetzt Piraten, jetzt also eine negative Eigenschaft, aber in dem Programmziel ist, schreibt er, ihr wollt demokratisch gewählte Kandidaten zu Volkswahlen aufstellen, unter anderem zur Wahl des Präsidenten der Russischen Föderation. Und da sind jetzt Ziele, die passen einfach nicht zum Namen. So, ihr wollt ja was Gutes, aber heißt was Schlechtes. Also das können wir so nicht akzeptieren. Ist eine reine Willkür, also es gibt keine gesetzliche Voraussetzungen für einen Namen. Im Gesetz steht dazu nichts. Und dagegen klagt die Piratenpartei Russland, also mittlerweile in der zweiten Instanz. Die zweite Instanz hat gerade das wieder zurück an das Gericht der ersten Instanz zurückverwiesen. Natürlich sind Leute trotzdem sauer und müde, weil letztendlich haben wir einzelne Kandidaten bisher auch mal aufgestellt gehabt. Ja. Aber man möchte endlich mal auch mal an Wahlen teilnehmen. Also man hat diese ganze Infrastruktur aufgebaut mit Untergliederungen, die wollen ja auch was machen. Also momentan dürfen sie ja nichts machen. Mhm. Und es wird aktiv diskutiert, ob man jetzt eine Partei gründet mit einem anderen Namen und die irgendwie anders nennt. Und dann hinterher im Prozess der Umbenennung macht und dann als politischen Kampf dann hinterher führt oder sowas.
Ja.
Ist schwierig. Also ich finde, momentan haben wir die Situation, in 3 Wochen sind die Winterolympiaspiele in Sochi.
Ja.
Und wenn da die westlichen Medien mal drauf schauen, also wir können da durchaus mal fragen, warum, also ich meine, es gibt so ein paar Themen, die quasi, über die man nicht berichten darf in Russland, also die Themen mit Umgang mit eben diese schreckliche Gesetz zur Propaganda von alternativer sexueller Orientierung.
Genau.
Ja. Und darüber wollen viele Medien auch nicht unbedingt berichten oder gerade darüber oder sowas. Also es gibt noch ein Thema, also auch der Umgang mit politischen Gegnern, politischen Parteien. Also Piratenpartei Russland ist nicht die einzige Partei, die Registrierung nicht schafft, sondern die Partei von Nawalny, der als Oberbürgermeisterkandidat jetzt auch im Westen bekannt geworden ist. Also in Moskau gab es ja letztes Jahr Oberbürgermeisterwahlen und Nawalny war da ein Kandidat und haben sehr interessante Grassroot-Kampagne gemacht, von der wir Piraten noch einiges lernen können.
Mhm.
Also auch mit minimalsten Mitteln und maximalem Aufwand von freiwilligen Kräften, aber auch mit sehr viel IT und sehr viel Unterstützung und wirklich so Guerilla-Wahlkampftaktik. Sehr interessante
Guerilla.
Sachen.
Guerilla,
Entschuldigung. Ja, ja.
Guerilla.
Es ist meine Aussprache manchmal. Klar. Ja, ja, es ist, manche Wörter spreche ich aus Gewohnheit immer falsch aus. Ja.
Mhm.
Bin Ausländer, ich darf das.
Ja, ja, du darfst das.
Genau. Ja, so. Ja.
Ja.
Also seine Partei darf auch nicht und das ist, wird auch.
Hat die auch einen komischen Namen, oder?
Eigentlich nicht. Da sind andere Gründe. Aber es ist einfach, wie gesagt, es gibt vom Gesetz her gibt es ein Gesetz, der die Registrierung politischer Parteien mittlerweile deutlich erleichtert hat. Und es wurden auch ziemlich viele Parteien registriert. Das ist nämlich auch so ein Ding in Russland, ohne jetzt jemanden konkret Namen zu nennen, aber in Russland gibt es auch so eine Praxis, seine Opposition sich selber zu machen. So eine Demo-Sockenpuppen-Opposition.
Der Chef macht da alles selbst.
Man gründet einfach, ja auch, genau.
Der hier macht die Demokratie der Chef.
Genau. Richtig, er macht sich selber auch die Opposition. Und läuft in der Ukraine auch so. Das heißt, man gründet irgendwie noch 5 weitere Parteien und lässt ja auch mal zu Wahlen zu und sonst was. Und die dürfen auch zum Teil laut irgendwelche Dinge kritisieren, die eigentlich unwichtig sind.
Mhm.
Und man unterstützt sie aus der Regierung heraus selber. Also die kriegen genauso inoffiziell teilweise Mittel und Ressourcen, um zu machen. Das sind eigentlich Sockenpuppen. Also die sagen genau dann, wann es notwendig ist. Sie werden häufig dazu benutzt, um innerparteilich einzelne innerparteiliche Gegner, einzelne Abgeordnete mal die stark anzufahren, also so einen Shitstorm zu produzieren, öffentliche Meinung, der eben nicht aus der eigenen Partei kommt, sondern eben von außen, von der Opposition getrieben ist. Ja. Mhm. Also das sind so lustige Abarten von der gelenkten Demokratie. Und wenn man dieses Aspekt jetzt mal in den Medien auch thematisieren würde, also momentan gerade zu dem Zeitpunkt von den Sochi-Spielen läuft auch dieses Berufungsgericht. Ohne zu sagen, dass wir Druck auf Gericht ausüben wollen, aber einfach, dass es wenn der eine oder andere Journalist aus Westen sich verirren würde, wäre das vielleicht gar nicht verkehrt.
Ja, dann als Hinweis für die Journalisten unter unseren Hörern, da gibt's noch was zu tun. Ja, naja, Sochi, genau, das ist natürlich in der Tat eine Chance. Ja, der Putin hat das ja jetzt mit den Lebensformen auch interessant weitergeführt, indem er gesagt hat, ja, alle Schwulen sind willkommen, sollen nur die Hände von den Kindern lassen.
Die Heteros dürfen dann, oder was?
Ja, irgendwie sowas. Das ist jedenfalls ganz, Gott. Also die Implikationen dieser Aussage waren irgendwie ganz, ganz schlimm. Naja, okay, das ist ja ein anderes Thema. Ja, wie sieht's denn sonst aus in den den Staaten der ehemaligen Sowjetunion? Ich meine,
ja gut, also wir haben die europäischen Staaten, also Baltikum.
Ja gut,
da läuft's gut.
Ja,
also die haben ihre eigenen Probleme.
Ja.
Aber du willst jetzt auf Piratenpartei bezogen?
Also dann mach mal was Exotisches. Also ich meine, die Näherliegende, von denen hat man ja schon mal was gehört. Aber was ist zum Beispiel in Kasachstan?
Na gut, Kasachstan ist ein sehr schwieriges Land. Ja, also vielleicht sagen wir so, nicht so schwierig wie Tadschikistan oder Turkmenistan oder sowas, was ja noch. Also wirkliche Diktaturen sind, also Turkmenistan ist eine reine autoritäre Monarchie. Das ist in Kasachstan Gott sei Dank nicht. Mhm. Aber Kasachstan ist nicht minder eine gelenkte Demokratie wie Russland, mit einem sehr starken Herrscher, dem Nazarbayev. Mhm. Und mit auch einer scheinbaren vorhandenen Demokratie, die auch sehr gelenkt ist, sagen wir so.
Ja, es ging also, mir jetzt um die Piraten.
Und die Piraten dort, die Piraten dort sind wenige Leute. Die Piratenpartei dort ist nicht registriert, darf sich auch offiziell nicht Piratenpartei nennen, sondern die Site heißt, die Webseite heißt so, aber was die machen, ist, die machen Aktivismus momentan. Also die veranstalten Veranstaltungen, also die machen jetzt mittlerweile zum wiederholten Mal den Wettbewerb der, wie soll ich das übersetzen, der Webseitenbau mit Open Source Netzwerk, Open Source Technologien, also Open Source Webseitenbau, also quasi wie man auf einem LAMP für Schüler läuft das Ganze in Schulen. Kasachstanweit gibt's dann Einsendungen und gibt's dann irgendwie so ein Hackathon, so 3 Tage. Da treffen sich Leute in der Halle und bauen Webseiten, Schüler, ne, so designmäßig. Und viele davon zum ersten Mal mit Open Source, weil Open Source Bewegung ist dort gar nicht so sehr verbreitet, weil es gibt viel mehr Raubkopien dort. Und das heißt also auch innerhalb von Firmen wird einfach nicht lizenzierte Produkte von Adobe, von Microsoft, von IBM, was auch immer eingesetzt. Da ist nicht so viel Enforcement, was also Verfolgung von Raubkopien, von Lizenzverstößen, muss man so sagen, ja. Und das heißt, es sind einfach sehr zugänglich und in allen Schulen, da läuft einfach alles Microsoft und so viel ist da noch nicht mit Open Source Durchdringung. Also natürlich gibt es immer Leute, die da ein bisschen mehr fast verstehen und Open Source Aktivisten gibt es überall. Aber so eine Massenbewegung, wie es hier ist, ist es dort nicht. Mhm. Und deswegen das, was sie da machen, ist in diese Richtung so auch schon wichtig.
Ja.
Ja. So, das ist Aktivismus, so, da sind viele Leute, die da machen, versuchen auch, also nicht mit echten Namen aufzutreten und es sind wenige, insgesamt so um die 50 Leute vielleicht, aber es trifft nach außen immer nur einer auf, so wirklich so konspirativ, der Rest läuft anonym. Ja. Die heißen eh alle gleich, die heißen alle Marat. Also das ist so viele Vornamen gibt es da in dem Land scheinbar nicht. Also ich kenne schon mindestens 5 oder 6, die alle Marat heißen. Also das ist immer verwirrend. Weil derjenige, der vorne
Spitznamen zulegen,
ja gut, tun sie, aber derjenige, der als Frontkandidat immer da steht oder als immer in im Kameras auch guckt und da heißt auch Marat. Deswegen, wenn er immer sagt, ich habe mit Marat geredet, dann muss ich immer nachfragen. Also ich kann mir denken, mit welchem, aber so. Hm. Immer muss man klarstellen, ob man den richtigen gemeint hat.
Hm. Und
aber generell sagen wir so, ich denke, das ist auch ganz gut so. Also es gibt eine Möglichkeit, zwar dort mehr eine Partei zu gründen und wirklich auch die formalen Voraussetzungen dafür zu versuchen zu erreichen. Das Problem ist, das ist eh keine richtige Demokratie. Also man hat dort bei Wahlen zum Beispiel im Nationalparlament auch eine 7% Hürde mit dem Effekt, dass das Parlament aus einer Partei besteht. Also es schaffen keine andere Partei außer die Regierungspartei ins Parlament. Das heißt, man kann da gerne auch mal Parteien gründen, Kandidaten aufstellen, am Ende ändert sich da relativ wenig was. Ja, also, ja. Da wir die Piraten jetzt nicht die massenhafte Opposition sind, sondern eine bestimmte Nische bespielen, ich weiß nicht, ob das der Aufwand sich lohnt, zumal die Leute, die dann wirklich politisch aktiv sind, also in Kasachstan sind so 7, 8 Parteien tatsächlich registriert und aktiv, große Probleme auch haben teilweise. Also ich war jetzt auch mal schon in Kasachstan gewesen, auf einem Gerichtsverfahren als Prozessbeobachter über Wladimir Kozlov, der Vorsitzende und der Gründer einer nicht registrierten politischen Partei ALGA ist, die im Prinzip gegen Korruption gekämpft hat und was die gemacht haben praktisch, die haben Leute beraten, wie sie gegen die Behörden vorgehen können. Also die hatten Spezialisten, viele Juristen gehabt, viele Sozialexperten und die Leute sind zu denen gekommen und sagten, hier, ich habe eine falsche Mietabrechnung bekommen oder ich habe eine falsche Rentenabrechnung bekommen oder irgendwas oder die Behörden gehen mit mir schlecht um und dann haben sie quasi die rechtlich beraten, kostenlos, haben mit denen mitgelaufen und haben sozial Schwachen da gezeigt und wurden dann durch immer unangenehm auffallend für die Behörden. Mit dem Effekt, dass die Partei verboten worden ist, man unterstellt sich terroristische Netzwerk und alles Mögliche.
Naja.
Und ich war auf diesem Schauprozess gewesen, das ist, verdient das Wort sehr wohl. Das ist eine sehr politische motivierte Sache gewesen, auch die Argumentation, wie man dem gesagt hat. Also letztendlich hat man versucht, die Partei auch verantwortlich zu machen für den Massaker in Jaunozen, das 2010 passiert ist. Und ich war auch in Jaunozen, habe das, also es ist ein Ort am Kaspischen Meer, also in der Nähe vom Kaspischen Meer, ein Öl Arbeiterdorf, und dort wurden die nach einem Streik, der 7 Monate lang ging, wo die Ölarbeiter gestreikt haben, weil man denn die Löhne nicht bezahlt hat. Verschiedene Sachen. Also es gibt da ziemlich viele Geschichten und sehr viele Unklarheiten, was tatsächlich passiert. Also es gab ein Massaker, bei dem auch um die 60 Leute letztendlich erschossen worden sind und 12 Gebäude abgebrannt worden sind und ganz viele verschiedene Sachen. Und man hat also die Schuld dann am Ende dem Wladimir Kozlov gegeben und den für 7 Jahre verurteilt in der ersten Instanz. Das ist traurig. Und deswegen sagen wir, wenn du politisch aktiv bist und hinterher plötzlich damit rechnen musst, ins Gefängnis zu gehen und deine Familie nicht mehr zu sehen über viele Jahre, ich weiß nicht, ob sich das lohnt.
Ja.
Nur um den Namen Partei darauf heften zu können.
Ja.
Also viele kasachischen Oppositionelle, auch die jetzt auch aus Oligarchenszene kommen, sind ja jetzt als Flüchtlinge hier im Westen, ja. Der eine, der bekannteste, ist gerade in Haft, in Italien verhaftet worden, weil Russland gegen ihn auch einen Strafantrag gestellt hat. Also Kasachstan hat zwar keinen Auslieferungsvertrag mit Italien, aber Russland hat eins und die bereiten gerade, also prüfen gerade vor, ob die Auslieferung von Ablyazov nach Russland durchführen könnten. Das Problem, der könnte aus Russland könnte sofort nach Kasachstan weitergeschoben werden. Also Russland und Kasachstan, die haben ein Abkommen. Und der Mensch ist ein Multimillionär und oder war Multimillionär und er war ein Banker und wahrscheinlich ist einiges von seinem Kapital auch nicht wirklich mit lupenreinen Methoden erwirtschaftet worden. Das ist in der Branchen oder überhaupt in der Weltsphäre so, glaube ich, üblich, ja, also gibt ja auch ein Sprichwort, also alle große Vermögen sind unfair erwirtschaftet worden. Ich möchte das nicht kommentieren, aber es ist klar, dass der Mensch auch sich politisch betätigt hat und dass er auch aus politischen Gründen verfolgt wird. Das ist jedem klar, der sich mit Kasachstan beschäftigt und deswegen fände ich das unschön, wenn Italien diesen Menschen da jetzt plötzlich ausliefern würde.
Hm. Ja. 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 Andere Länder, was ist mit Georgien? Da ist doch die Diktatur eher abgeschafft und der Versuch hat auch stattgefunden.
Ja, ja, die Diktatur ist weg. Es gibt keine Piratenpartei in Georgien. Mhm. Es hat sich in Georgien sich einmal bei mir jemand gemeldet mit dem Wunsch, dort eine Piratenpartei zu gründen, wenn wir ihm das bezahlen würden. Hm. Also Leute gibt's, die sagen, also wir hätten gerne ein Förderprogramm oder eine Art Geld, ein Grant, wie man so sagt, ne? Und dann machen wir hier eine Partei und wir haben eine volle Infrastruktur und wir können das. Also viele Parteien sind auch in dieser Teil der Welt basieren so auf Auftragsbasis. Ne? Also jetzt, ob das jetzt von der Regierung oder von jemand anderem gekauft worden ist, also das ist also üblich quasi. Und das heißt, man erwartet schon, dass wenn man eine Partei gründet, gerade so eine, dann, also das ist eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, wenn ich irgendwie mit anderen Ländern rede, mit Journalisten oder irgendwas, wer bezahlt das Ganze?
Ja.
Wer bezahlt diese ganze Piratenbewegung?
Ja.
Ja, wer ist dieser George Soros oder wer auch immer, Bill Gates, wer ist da im Hintergrund, der da die Millionen rüber schickt, damit wir hier weltweit so einen Erfolg haben? Hm. Weißt du das?
Ja, das kann ich dir genau erklären.
Ja?
Ja, das ist halt die Graswurzel-Idee. Das bringt sozusagen, das ist sozusagen der Reichtum der Massen.
Genau.
Der noch da ist. Das ist, kann ja sich auch mal ändern. Aber
ja, wir haben sehr viel Reichtum durch Zeit, die wir geschenkt bekommen. Also sehr viele Leute, wir haben hier Jahrhunderte von Manntagen quasi investiert, von ganz vielen Zeit, also von deiner Zeit, von meiner Zeit. Das
ist natürlich auch ein Schwachpunkt.
Ja,
mit der Zeit.
Das ist richtig. Aber wenn wir das jetzt alles bezahlen wollen würden, dann könnten wir das nicht.
Ja, das stimmt. Das könnte man nicht bezahlen.
Das heißt, dann bräuchte man so einen großen Geldspender, der mit seinen Millionen da schnell eine Partei hinblättert. So Kim Schmitz gründet ja momentan eine Partei in Neuseeland gerade. Mhm. Das ist ja die neueste Entwicklung gerade die Woche. Ne? Mhm.
Gott. Also Kim Schmitz wird nicht verlinkt.
Kim Schmitz wird nicht verlinkt?
Ja.
Na gut, das ist ja einfach zu finden. Aber ja, ich habe mir jetzt auch eine Mail geschrieben gehabt trotzdem. Also ich möchte auch von dem, also andere haben es auch schon getan, ich habe es schon gehört, aber in Neuseeland gibt es eine Piratenpartei und der Mensch möchte jetzt in neuseeländische Wahlen aufmischen und gründet aber eine eigene Partei, anstatt jetzt die Piratenpartei zu unterstützen, obwohl rein optisch sieht es genau nach Zielen aus, die er ausruft, dass es kompatibel ist. Mir ist klar, warum das nicht klappt, aber ich möchte gerne von ihm die Rechtfertigung hören, so warum das nicht, er das nicht macht.
Also Kim Schmitz geht es vor allen Dingen um sich. Er ist halt ein kompletter,
Egozentriker halt.
Egozentriker, genau. Der ist eben sehr ich-bezogen und es geht ihm nicht um irgendwelche anderen Sachen. Also während bei vielen Piraten ja schon ein gewisser Altruismus da ist. Das ist ja schon auf jeden Fall zu spüren. Das ist nicht kompatibel mit Kim Schmitz.
Also von den politischen Zielen, die er sagt, was geändert werden muss in der Gesellschaft und was an der Politik geändert werden muss, ist es schon sehr kompatibel. Ja. Aber das ist einer, natürlich geht es um seine Person, ist klar. Ja. Und mit einem Parlamentsmandat hätte er auch eine gewisse Immunität, die natürlich auch wahrscheinlich überschätzt wird, aber das hat ja der Julian Assange ja auch probiert in Australien mit dem Effekt, den wir kennen. Er hat ja auch nicht mit Piratenpartei kooperiert und das liegt auch viel an seiner Person.
Ja, das ist auch seine Person, genau. Und dann kommt noch dazu, dass Julian Assange auch seltsame Ideen hat.
Das hat sich gezeigt, ja. Oder beziehungsweise politisch sehr skrupellos ist. Skrupellos ist und wirklich aus politischem Kalkül aufgerufen hat, bestimmten im politischen Spektrum stehende Partei zu unterstützen, die hier No-Go wäre, die dort auch No-Go ist und auch keine Chance hat, aber einfach aus mathematischer Proporz denken, wenn man, also weil theoretisch, strategisch, taktisch wählt, wenn man da Stimmen parkt, weil keiner sonst da wählt, dann steigert, also das ist ein kompliziertes Wahlsystem, viel komplizierter als bei uns, aber das ist trotzdem, so eine Rechnung kann man nicht mathematisch machen, es ist halt eine politische. Mhm. Und wenn man sowas so macht. Na,
also ich glaube auch, es ist nicht nur Kalkül bei ihm, ich glaube schon, dass das auch Julian solche Ideen hat, also Überlegenheit, des weißen Mannes, und hier sage ich bewusst des weißen Mannes, ist, glaube ich, schon so ein bisschen, so gehört so ein bisschen zu seiner Ideologie. Das ist nicht nur eine Wahlstrategie, glaube ich. Aber gut,
ich kenne mich da nicht so tief aus.
Kann in die Köpfe der Menschen nicht reingucken und naja. Gut, aber das ist, es ist ja, Neuseeland ist jetzt auch nicht so interessant. Neuseeland
ist ja, so Ukraine haben wir, das ist spannend. Ja. Ukraine sind die, da waren wir dieses Jahr gewesen, letztes Jahr gewesen mit Europa PPU-Treffen in Kiew. Also war ich da, habe auch da die Piraten getroffen. Die sind auch aktiv an Schulen, die machen Open Source an Schulen, deswegen wir hatten also das Treffen auch in der Schule gewesen, also was so einerseits super war, andererseits, also weil die ein Gigabit Anbindung in der Schule hatten, also sehr komfortabel, andererseits hatten sie keine Klimaanlage und es waren 35 Grad im Schatten. Also das war eben auch schwierig, aber es hat, naja, aber die haben recht gute Zugang zu Schulen. Auch Projekte sind noch nicht registriert, machen jetzt einen Registrierungsprozess, sammeln Unterschriften, sammeln, wollen an Wahlen teilnehmen, unterstützen die Protestbewegung auf Maidan, aber nicht deswegen, weil sie proeuropäisch auftreten, sondern eben sagen, als Protest eben gegen die geltende Politik, gegen das Korruptionsregime und sagen also, verteilen Flyer, die sagen, ich bin nicht pro Europa, ich bin nur satt, dass ich Schmiergeld zahlen muss, damit mein Kind eine Ausbildung bekommt. Zum Beispiel solche Sachen. Und sehr viele Leute, die jetzt in Protestbewegungen sind, sind eigentlich gar nicht so dafür für Europa oder wollen diese, sehen das als Entscheidung jetzt pro Russland oder pro Europa, sondern ganz klar, Ukraine liegt in Europa, Ukraine hat ein sehr großen Anteil von russischsprachiger Bevölkerung. Ukraine hat sehr wichtige Beziehungen mit Russland. Also das zu verneinen, das ist lächerlich. Und die Politiker, die in Europa versuchen, das als eine Entweder-Oder-Entscheidung zu machen, das, das führt zu nichts. Das wird nicht zu gutem führen. Also man muss, es ist keine Entscheidung für Russland, gegen Russland, für Europa, gegen Europa, sondern das Land muss seine Probleme lösen. Und es ist klar, dass man mit seinen Nachbarn auch zusammenleben muss.
Ja.
Das kann man nicht. Kann das Land dann nicht verlängern irgendwo anders auf dem Globus.
Ja, klar.
So, und Piratenpartei dort entwickelt sich, sagen wir so, vielleicht langsamer als sie könnte. Aber die bemühen sich recht ordentlich und es ist auch etwas kompliziert dort, aber momentan scheinen die da eigentlich eher positiven Trend zu haben.
Ja, das ist doch gut.
Also gesundes Wachstum, also nicht, dass sie überrannt werden, aber das ist, das läuft. In den baltischen Staaten kommen wir jetzt mal dahin zurück. Da waren wir schon, aber nichts darüber gesagt. In baltischen Staaten sind in allen drei Ländern, also in Lettland und in Estland gibt es Piratenparteien. In Litauen gibt es die eigentlich auch. Aber in Litauen ist es eigentlich nur eine Mailingliste. Und die haben noch nie was Ernsthaftes gemacht. Die estnische Piratenpartei, die hat jetzt schon mal an Kommunalwahlen teilgenommen, zusammen in einem Wahlbündnis mit jemand anders, also an einem Platz ganz knapp vorbeigeschrammt. Also da haben ganz wenige Stimmen gefehlt. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der letzte Stand Diskussion war, dass man auch zur Europawahl gemeinsam mit einem Wahlbündnis antreten möchte, mit anderen Parteien, was dort erlaubt ist. Also in Deutschland ist ja ein Wahlbündnis aus Parteien nicht erlaubt vor Gesetz. Man möchte es nicht. Nennt das illegale Listenverbindung. Also Listenverbindungen sind generell verpönt. Warum auch immer. Also die Gründe dafür habe ich nie verstanden. Aber das ist eben aus der Rechtstradition nicht möglich. So in anderen Ländern ist es eigentlich üblich, dass die Parteien sich im Vorfeld der Wahlen auch schon mal Gedanken machen, mit wem sie zusammenarbeiten.
Naja, auf kommunaler Ebene gibt es da schon mal. Also in Forchheim zum Beispiel wird auf der Liste der Grünen auch eine Piratin sein.
Ja, ja, auch der Kommunal ist davon ausgenommen,
ziemlich weit vorne, weil die Grünen haben ja immer das, die Geschichte mit dem, dass auf den ungeraden Plätzen Frauen sein müssen.
Ja.
Na, und man muss so eine Liste auch füllen. In Bayern ist ja so, dass man auch immer so viele Listenplätze haben muss, wie es Sitze im Stadtrat dann gibt. Und das sind dann eine ganze Menge.
Ja.
Da muss man die Leute auch erstmal haben und dann eben auch noch eben 50% Frauen. Und das ist natürlich dann.
Bei den Grünen.
Bei den Grünen.
Das ist nicht gesetzlich. Ne?
Das ist ja das ist eine Regelung der Grünen. Und da sind die natürlich dankbar, wenn sie da eine gute Aktivistin haben, die auch bekannt ist. Das ist ja auch nochmal ein Punkt.
Ja.
Und wenn das eben eine Piratin ist, dann geht das eben auch. Ne?
Naja, das, also, ist, das, das geht schon. Ja, das ist,
ja,
das geht schon. Also gerade gibt es kommunal, gibt es ganz viele, also man kann ja Wahlvereinigungen ganz schnell machen, also
ja,
und dann eher einen neuen Namen geben und dann hast du eine neue
ja,
Liste.
Ja.
So, also bei der Europawahl muss ich ja unterschreiben, dass ich keine andere Partei,
ja, genau,
in Deutschland angehöre, weil das gegen Europawahlgesetz verstößt, eben weil mit dem Hinweis, dass es sonst eine, zu einer illegalen Listenverbindung käme, kommen könnte.
Ja. Na, super Übergang. Also, du kannst das sehr gut. Kommen wir also zu Europa. Du bist ja Listenkandidat.
Genau.
Platz 6.
Genau.
Also nicht ganz aussichtslos. Ab 5% bist du mit dabei, wahrscheinlich.
Also, ab 5% gibt es Möglichkeit, dass ich direkt reinkomme. Und natürlich bei 6-7% bin ich direkt drin.
Mhm.
Ziemlich sicher. Bei 3% nicht.
Ja.
Das ist, momentan haben wir, also man kann schon sagen, bei anderen Parteien wäre das ein ganz klarer sicherer Listenplatz. Mhm. Bei Piraten haben wir momentan keine sicheren Listenplätze zu vergeben.
Mhm.
So was gibt's nicht.
Ja, ja.
Also wir kämpfen um jeden, um jede Stimme, ja, und ja, wenn wir Erfolg haben, dann spricht nichts dagegen, dass auch ich reinkomme. Wenn wir keinen Erfolg haben, dann hat keiner Erfolg.
Ja, ja, ja. Ja, das ist richtig. Also ich hoffe ja, dass die Piraten da doch was reißen werden bei der Europawahl.
Ich denke, dass es die Voraussetzungen sind optimal.
Ich habe auch wirklich ein gutes Gefühl. Gut, die Piraten sind jetzt irgendwie so ein bisschen abgemeldet. Aber es ist halt schon so, dass bei der Europawahl weniger Leute zur Wahl gehen. Das ist zwar schade, aber das stärkt natürlich auch, weil stärkt natürlich alle Parteien, ne, weil sie dann eben, weil dann 3% leichter sind eventuell. Und also weniger Leute sind, also weniger, ja, Wähler nötig macht. Aber ich denke auch, wir haben hier gute Themen.
Also wir haben einzigartige Themen. Also ja, wir sind so europatechnisch aufgestellt wie keine andere Partei in Deutschland.
Ja.
Und in Europa. Also wir, ja, sind die erste Partei, die wirklich mit einem transnationalen Wahlprogramm auftritt,
ja,
die transnationalen Themen anspricht, durch, ohne dabei die nationale Filterbrille aufzuhaben. Mhm. Und das Ganze nur aus mit nationalen Gesichtspunkten zu sehen, sondern eben für ganz Europa. Wir sind die Ersten, die gesagt haben, Europapolitik ist keine Außenpolitik, sondern betrifft uns alle und deswegen ist ein Sonderpolitikbereich.
Ja.
Und das müssen andere uns das überhaupt nochmal nachmachen.
Ja.
Und dann kommt dazu, dass CDU und SPD sich bei der Europapolitik eigentlich nicht unterscheiden.
Ja.
Da waren sie sich auch ganz schnell einig beim Koalitionsvertrag, weil die eigentlich identische Position haben.
Ja.
Das ist eigentlich in Ordnung. Grundsätzlich nicht verkehrt. Aber es gibt sehr wenig politische Differenzierungspotenzial in dem Bereich. Und dann den eben, es gibt dann quasi die etablierten Parteien, die so eine Europa-Wolke haben, wo das irgendwie man Europa auch nie so gerne nimmt, sondern eben mit Floskeln häufig befüllt irgendwie und ansonsten gerne für irgendwas Unbeliebtes verantwortlich macht und Dinge reinschiebt, die man selber nicht machen möchte. Und dann haben wir die AfD, die Europafeinde sind.
Ja.
Also ich habe gesagt, man muss die nicht verniedlichend Europaskeptiker nennen, sondern das sind Europafeinde, die wollen, die nehmen in Kauf das Risiko, auch das Ganze zu zerstören, nur aus einem kurzzeitigen Profitgedanken. Also das widerstrebt mir zutiefst, muss ich mal sagen.
Ja.
Und dann haben wir uns. Wir sind die pro-europäischste Partei, die zur Wahl antritt, die progressivste Position vertritt und eben ganz anders ist.
Mhm.
Und das finde ich ein sehr großer Vorteil. Und wenn 57%, die zur letzten Wahl nicht gegangen sind, weil die eben keine Auswahl hatten, wen sie wählen, wenn man den klar macht, also wenn man 3, 4, 5% von diesen Leuten klar macht, die sind ja politisch interessiert, also wenn man denkt, so Bundestagswahl gehen ja fast 80% hin, zur Europawahl geht nur die Hälfte hin, dann heißt die Hälfte der Wähler, die eigentlich politisch interessiert sind, weil die auch mal politische Willensäußerungen von sich geben, in Form von Wahlteilnahme, dass die durchaus mal bereit wären zu wählen, ja. Wenn die einfach mal die genug informieren würde oder die bewegen würde, auch da zur Wahl zu gehen und für uns zu stimmen, dann haben wir gewonnen. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt die anderen Parteien angreifen, also außer der AfD vielleicht, wobei ich würde denen gar nicht Beachtung schenken. Wäre schon heißt, nicht mal ignorieren.
Ne? Genau. Gar nicht erst ignorieren.
Genau. Ja. Genau. So, das haben sie nicht verdient. So, ja. Aber einfach, die anderen Parteien muss man nicht zwingend angreifen, es sei denn, die liefern so eine Steilvorlage, wie jetzt die Grünen, die sagen, ja, Schengen-Netz ist super.
So, ja, ja, da, nee, das muss man schon.
Das also, muss man glaub, nutzen, ja. Aber
na, Schengen-Netz ist super, das wird halt von den Grünen leider gemacht und da muss man aufklärend tätig werden und da muss man auch genau diese, ja, diesen seltsamen eingrenzenden Nationalismus oder Europismus. Es ist ja im Grunde auch, ich meine, Europismus, gut, natürlich ist man pro Europa, das ist ja auch bei den Piraten so, wir sind ja auch pro Europa, aber da wird mit Schengen-Raum so was ganz Komisches geschaffen und ich meine, letztlich gibt es ja noch andere Themen, wo man auch sagen kann, ja, das ist eigentlich pro-europäisch, wenn man zum Beispiel für Frontex ist.
Dann ja, genau, man, ja, man schützt das starke Festung Europa, ist ja, ja, ja was Positives in großen Bevölkerungskreisen.
Also ja.
Muss man auch nicht
die
Augen davor verschließen.
Deshalb muss man auch die SPD und die CDU angreifen, denn die wollen ja, dass Leute draußen bleiben.
Ja, aber wenn es so einen parteipolitischen Scharmützel wieder wird, dass die einen auf den anderen wieder hacken und so weiter, dann das gewinnt keine Wähler, meiner Meinung nach. Mhm. Also es kann zwar welche vielleicht bei der SPD oder bei der CDU den einen oder anderen mal überzeugen, auch mal so die Meinung zu ändern, aber das sind ja die Minderheit. Die Mehrheit geht gar nicht ins Wählen. Und das ist ein viel, viel interessanterer Potenzial. Und auch wenn wir das schaffen, die Europa wieder wichtig zu machen in diesem Land, dann haben wir einen großen Dienst gemacht für Deutschland.
Ja, ja. Das stimmt. Ja, das muss uns wirklich gelingen. Ja, also ich hoffe sehr.
Und ich hoffe auch sehr. Also, und da kommt natürlich der Punkt, also ja, wir haben eine Liste aufgestellt mit 12 Leuten und auf Twitter haben die Leute auch gesagt, ja, eine Liste aus 3 Leuten reicht. So im Vorfeld. Also das sehe ich gar nicht so. Also klar, bei 3% kommen wir nur mit 2, im Extremfall nur mit 2 Leuten rein. Wenn die 3%-Hürde fällt, was wovon ich eigentlich auch ausgehe, dann kommen wir vielleicht nur mit einem rein. Sogar, ja. Aber das ist alles kein Szenario, für den ich kämpfe.
Ja.
Also ich will, dass ein großes Ergebnis ist und der uns angemessen ist und uns angemessen wäre, dass alle 12 Leute reinkommen und vielleicht sogar noch sie zu unbesetzt bleiben würden.
Ja, das wäre natürlich klasse.
Wär gut für den Steuerzahler, ne? Wäre schlecht für uns, aber das sind ein Problem, mit dem ich bereit bin, mich zu beschäftigen.
Ne? Ja. Nee, also ich denke, wir sollten alle schon dafür kämpfen, dass möglichst viele reinkommen. Und ich denke auch wirklich 8% ist, das kann man anstreben.
Ja, also anstreben kann man schon. Also ich denke mal, offizielle Losung sollte mal so 5-6% sein, weil mit 5% kommen wir auch im Bundestag rein. Also das sollten wir mindestens haben.
Ja.
Zu hohe Erwartungen wecken im Vorfeld ist immer kontraproduktiv. Lass uns lieber positiv überrascht davon sein, dass wir 8% kriegen.
Ja.
Das ist ja keine Prophezeiung, das ist ja keine Bestellzettel, sagen wir hätten gerne 8%.
Nee, aber man muss schon sich entsprechend ins Zeug legen. Also ich finde, das ist wichtig, dass man nicht sagt, ach, klappt sowieso nicht, was soll ich da als Wahlkampf machen und so.
Ja, das ist richtig.
Na, also da sollte man schon sagen, hier, wir machen jetzt Wahlkampf und wir reißen das und wir reißen
und
wir wollen da auch hoch hinaus.
Genau, und dadurch, dass am gleichen Tag ja auch ganz viele Kommunalwahlen stattfinden. Also Kommunalwahlen tendieren leider in vielen Gegenden Deutschland auch dazu, nicht so viele Wähler anzuziehen. Ja, also das ist ja, also hier in der Stadt ja auch katastrophal. Also wir haben ja auch nur 40% Wahlbeteiligung gehabt bei Kommunalwahlen. Das ist in vielen Städten, gerade Städten, genauso. Also in Dörfern ist es teilweise besser, aber ich verspreche mir auch einen Effekt davon, wenn die Leute sich für Politik wieder interessieren können, weil auf kommunaler Ebene ist es häufig auch so, das ist eine Mangelverwaltung, man hat ein Schuldenbudget und dann können die Parteien sich auch nicht so besonders stark differenzieren, was man macht oder nicht und die Leute sehen nie so viel Unterschied, was soll ich jetzt anders wählen, am Ende wird es doch sowieso immer das Gleiche. Zum Teil stimmt es ja auch und wenn man das jetzt mit Europa-Gedanken verbindet, also Europa kann man noch wahrscheinlich viel mehr sich differenzieren als bei kommunalen Politik, also zumindest bei Realkommunalpolitik, die auch sehr stark durch politische Sachzwänge gesteuert ist. Und wenn man dann die Europawähler dazu bringt, zur Wahl zu gehen, für Piraten abzustimmen und dann auch ein Kreuz bei Kommunal zu machen, für die Piraten, dann können wir nur gewinnen. Das heißt, die Leute sollten jetzt nicht irgendwie sich im Kopf haben, ja, wir machen jetzt Kommunalwahlkampf, für Europawahlkampf haben wir dann keine Zeit. Sondern das ist eher so, dass man, glaube ich, mit Europathemen auch einen positiven Effekt in die Kommunalpolitik haben kann.
Ja, ja. Naja, du bist ja ein gutes Beispiel. Auf der einen Seite machst du Kommunalpolitik,
ja.
Auf der anderen Seite bist du da aktiv bei der PPI und natürlich jetzt auch auf der europäischen Ebene und genau. Eben auch Europakandidat.
Und weltweite Ebene, also PPI ja, macht er weltweit, genau. Also PPI ist Pilot Parties International, ja. Ein Dachverband und da war ich jetzt auch bei der WIPO, also bei World Intellectual Property Organization.
Ah, ja.
Und dann war ich bei der World Trade Organization in Bali gewesen und überall setzen wir Duftmarken und reden, aber das ist ganz international. Also das ist ganz andere Ebene nochmal. Und ich hoffe, wenn ich in Europaparlament einziehe, dass ich das auch da weitermachen kann. Da gibt es auch ganz spannende Betätigungsfelder als Europaparlamentarier, was man machen kann. Also angefangen von der Parlamentarischen Versammlung bei der NATO, bis auch die ganzen Delegationen von Europaparlament eben bei diesen ganzen Verhandlungsrunden, bei der WTO, bei verschiedenen, bei ILO, also bei dem International Labour Organization, mit unserem bedingungslosen Grundeinkommen, das muss international dort auch behakert werden, ja. Und das machen wir. Aber das heißt, ich bin internationaler Kommunalpolitiker, ja, wie das schon mal immer heißt. Think global, act local. Also lokale Ebene darf man nicht vernachlässigen.
Ja.
Und ich habe vor, wenn es irgendwie möglich sein wird, zeitlich, auch im Fall von Europa, Parlament Einzug, die Kommunalmandat nicht niederzulegen, sondern den weiterzumachen, weil wir hier vieles aufgebaut haben und vieles noch
gibt's läuft. Gibt es da keinen Nachrücker?
Es gibt Nachrücker, das ist eigentlich kein Problem, aber der Nachrücker arbeitet bei uns als Fraktionsassistent, also ist auch gut im Thema drin, also könnte theoretisch auch nachrücken. Wir müssen das schauen, ja, also das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern ich sage, wenn es geht, mache ich das gerne weiter. Wir haben im Parlament hier auch andere Politiker, die noch nebenbei hessischer Wirtschaftsminister ist oder hessischer Gesundheitsminister ist, also Sozialminister. Also wir haben sowohl von der CDU jetzt auch den Tarek Al-Wazir, der Parteivorsitzende in Hessen ist und jetzt, wie gesagt, der stellvertretende Regierungsvorsitzende in Hessen ist seit heute, ne, heute vereidigt. Also wenn die das können, dann kann ich das auch.
Naja, nun ist es, musst du nicht nach eben mal nach Wiesbaden, die Hauptstadt Hessens, viele wissen es nicht, ist Wiesbaden, sondern du musst nach Brüssel und Straßburg und das ist natürlich.
Ja, aber ich weiß, wie
das schlecht um 17 Uhr im Stadtparlament
sitzt. Naja, ich weiß, wie die Parlamentsverwaltung auch, funktioniert. Also wir arbeiten auch sehr stark eng mit Parlamentsverwaltung zusammen. Unterstützen die auch, also sind Beta-Tester für alles Neues, was gibt, also ob es WLAN im Stadtverordnetenbüro im Stadtverordnetensaal ist, was auch auf unseren Antrag zurückkommt, oder neues Parlamentsdokumentationssystem, was wir gerade entwickeln mit der Stadt, da unterstütze ich auch als Beta-Tester und so weiter. Also ich weiß, wie das funktioniert und wenn der Parlament, der Landtagsparlament oder dann Europaparlament seinen Plan vorlegt, das wird ja im Jahr voraus gemacht, dann werden die Termine der Stadtverordnetenversammlung drumherum gelegt. Das heißt, es wird darauf geachtet, dass die Sitzungswochen sich nicht überlappen zum Beispiel. Also das wird schon gehen. Gehe ich stark davon aus.
Na,
wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, mein
Gott. Ich drück halt die Daumen. Also erstmal drücke ich die Daumen, dass es klappt mit dem Einzug ins Europaparlament. Das wäre mir schon, sagen wir mal, eine große Befriedigung. Und ich drücke dann die Daumen, dass das dann mit der Koordination auch passt von diesen beiden Dingen.
Ja, ja.
Ich hoffe auch.
Europapartei könnten wir noch reden.
Ja,
also weil wir gerade
haben wir ja schon, aber du kennst dich da vielleicht auch nochmal besonders aus, beziehungsweise ich habe über die europäischen Piraten ja schon, glaube ich, jetzt
mehrfach
gepodcastet, aber wenn du da noch irgendwelche Aspekte hast, die man vielleicht nochmal ansprechen sollte.
Na gut, also momentan, es läuft voran, ne? Also wir haben jetzt es läuft voran zu der offiziellen Gründung am 22. März in Brüssel, auch mit Unterstützung der grünen Fraktion und der Parlaments. Dort, also wir werden am 21. März im Parlament sein, Parlament für uns haben und am Samstag brauchen wir noch einen Raum, der wird noch gesucht, aber wir gehen davon aus, dass wir bis zu 500 Piraten nach Brüssel bekommen, europaweit, also viele Deutsche, aber auch viele von anderen Ländern, weil die haben noch nie so große Piratenversammlungen gesehen und deswegen ein Ziel ist eben auch so ein internationales auch Gefühl dafür zu geben, wie groß die Bewegung tatsächlich ist. Und da haben die UPIS auch ihren eigenen Kongress parallel dazu. Die haben auch Fördermittel bekommen, relativ viele 1.000 Euro von der Europäischen Kommission für die Reisekostenunterstützung von eben UPIS aus verschiedenen Ländern. Und momentan
gegründet wird dann die PPEU. die es ja eigentlich schon gibt.
PPU ist im Gründungsprozess noch, muss man sagen. Also gegründet wurde sie schon mit der Unterzeichnung am 4. September in Luxemburg, wo die Satzung unterschrieben worden ist. Allerdings steht auch drin, dass sobald das 5 Parteien ratifizieren, kommt es in Kraft. So, das heißt, 5 Parteien haben es ratifiziert, die Satzung, also ich glaube 18 Parteien haben es unterschrieben. Ratifizierungsprozess läuft. Einige Parteien sind da dem noch dazu gekommen. Also Tschechien war zum Beispiel nicht von Anfang an dabei, sondern ist danach noch gekommen. Momentan haben, glaube ich, um die 12 Parteien den Wahlprogramm, diesen gemeinsamen Wahlprogrammvorschlag angenommen. Dieses Wochenende sind noch weitere dran, also Luxemburg wird das noch machen und Belgien. Und Österreich hat eine ältere Version gehabt. Jetzt mal gucken, ob sie es updaten. Und es werden also in Tschechien findet auch ein Parteitag statt, also alles an diesem Wochenende, also während wir sprechen gerade. Dann gibt es dann nächste Woche irgendwann noch auch noch weitere Parteitage. Also es läuft jetzt Parteitag hinter Parteitag. Also die Leute stellen Kandidaten auf, die Leute nehmen Programm auf und momentan gibt es die Absprachen bezüglich der Kampagne, wie man das gemeinsam tatsächlich irgendwie macht oder ob man da überhaupt gemeinsam macht, weil am Ende sind die Wahlen doch national und ob man da jetzt gemeinsam ein Plakatmotiv hat oder nicht, ist relativ irrelevant, weil da sieht sowieso kaum einer, dass in Frankreich dann ähnliche Plakate hängen. Also
das ja, ist klar.
Und Gemeinsamkeiten haben wir schon hergestellt, ne?
Also, ja.
Und
man kann natürlich in Deutschland auch Plakate recyceln. Ich meine,
ja, das werden wir machen. Also ich denke, da werden also
schöne
da,
Plakate, die eben auch.
Man kann da Aufkleber dran machen. Also genau. Am 25. Mai keine 5%-Hürde zum Beispiel. Also viele Leute wissen gar nicht, dass es die 5%-Hürde gefallen ist. Geschweige denn, dass es denn die 3% auch noch fallen wird bis dahin. Aber selbst dann stimmt der Spruch, also 5%, keine 5%-Hürde sollten wir weit publik machen, weil es für viele Leute im Kopf die Barriere gibt, dass man darf keine kleinen Parteien wählen, weil das nützt nichts. Das ist lange nicht bei allen angekommen.
Ja.
So, und Partei, wie gesagt, ist gegründet, mittlerweile auch bei vielen Piratenparteien ratifiziert, aber es gibt noch keinen Vorstand, es gibt keinen, die hat sich noch nie getroffen, sie hat sich noch nicht konstituiert. Also es gibt dann am 21., 22. März die konstituierende Sitzung, in der dann der Vorstand gewählt wird, in der dann tatsächlich die Delegierten kommen. Da müssen wir uns auch in Deutschland unterhalten, wie wir zu diesen Delegierten kommen werden. Also unser Bundesvorstand ist natürlich erstmal ermächtigt, die Parteibelange auszuführen und Parteibeschlüsse auszuführen. Das heißt, es liegt erstmal beim Vorstand, wen die dahin schicken. Langfristig muss man gucken, ob da nicht Delegierte auch gewählt werden und anstatt ernannt. Müssen wir schauen. Aber für das erste Mal brauchen wir auch irgendwie auch ein paar Vertreter, die dort sind, die unser Stimmrecht ausfüllen. Es wird, wie gesagt, andere Gremien noch gefüllt. Es wird eine Logo-Abstimmung geben. Also momentan läuft immer noch ein Logo-Design-Wettbewerb. Der ist gemanagt von einigen Leuten aus Katalanien und und Österreich und Polen, glaube ich, ist das Design-Team, das Jury, was da gerade sitzt. Und die führen dieses Wettbewerb aus und am Ende gibt es dann irgendwie Vorschläge, erster, zweiter, dritter Platz und dann wird daraus der offizielle Design-Vorschlag dann auch gewählt von dieser konstituierenden Versammlung.
Ja. Ja, das ist doch nicht schlecht, aber eigentlich gibt es doch schon, ich denke, es gibt schon dieses Logo, dieses Piratenfahne mit den Europasternen.
Das ist ein Vorschlag. Also dazu gibt es auch, es ist ein Vorschlag, ob das wird, es steht in den Sternen, es gab auch ein anderes. Es gibt mehrere Vorschläge. Also da ist eins, was relativ verbreitet ist, aber
finde ich eigentlich ziemlich gut.
Ja, ja, also das schlecht ist, es kann so sein, dass es auch wird, aber dazu kommt dann der gesamte Design dazu, also mit allem Briefpapier und Webseite und was auch immer alles. Also die wollen dann ein komplettes Designpaket haben, also das Corporate Identity. Corporate Design, Corporate Identity, also auch Definition und wie man es macht, also da reicht sein Logo alleine nicht.
Klar, naja. Ja. Also da tut sich also auch was. Wie sieht's denn aus mit der Möglichkeit der Mitbestimmung? Also meine Delegierte, die Piraten wollen ja immer mehr als nur Delegierte haben. Ne?
Ja klar. Die Piraten wollen mehr als Delegierte haben und das ist momentan, also Man muss auch sagen, das ist momentan Status quo, wie es jetzt ist. Ja, also dieser Prozess der Gründung war ein langes, war ein Verhandlungsprozess, sind viele verschiedene Interessen aneinander geprallt worden, viele verschiedene Vorstellungen, was für eine Art von Organisation man überhaupt zusammen schaffen möchte. Und es gab von Extremen, die sagten, wir wollen ein reines One Pirate, One Vote für ganz Europa, Euro Liquid und alles läuft darüber, bis eine, die sagen, wir wollen eine technische Organisation, die eigentlich gar nichts tut, sondern nur Geld kassiert und die irgendwie für die Parteien verwendet. Wir haben so ein Mittelding bekommen, also ein Ding, was doch politisch ist, was durchaus politische Kompetenzen hat und Entscheidungen treffen kann. Gleichzeitig aber eher technisch orientiert ist, also was relativ beschränkte Mitbestimmungsrechte hat. Mhm. Also einerseits ist eine Form der Mitbestimmung ist im Parlament gewählt zu werden, also Europaabgeordnete sind dort Mitglied, also dürfen da Mitglied werden. Ist auch eine Notwendigkeit, damit es von der Kommission so akzeptiert wird, teilweise. Und die Weg, wie das Land zu einer Stimmabgabe kommt, mit ihren, in Deutschland hat, glaube ich, 4 Stimmen momentan, wie diese 4 Stimmen verteilt wird, das ist nicht definiert. Also das heißt, wir können durchaus das irgendwie an einen basisdemokratischen Prozess wieder delegieren, durch eine Basisentscheid oder durch eine, wie auch immer, verbindliche Liquid Feedback oder eine Lime-Survival-Frage, was auch immer der Vorstand da sich einfällt, wie er zu seiner Meinung äußert, also wenn es nicht direkt aus dem Bundesparteitag Beschluss ableitbar ist, das liegt am Bundesvorstand. Das liegt nicht an der PPU selber.
Ja.
Und wir haben allerdings auch eine Klausel reingeschrieben, dass sollte der Einzug ins Parlament gelingen, in der Stärke, die ausreichend wäre, um eben Parteifinanzierung zu bekommen, dann wird es innerhalb von einem halben Jahr das Ganze revisioniert. Und dann gibt es eine Pflicht, die anzupassen, nochmal neu zu diskutieren. Und da kommen dann sicherlich diese Vorstellungen wieder auf den Tisch und da müssen wir dann gucken. Das Problem ist halt, es ist auch nicht einfach nur technisch zu lösen. Es sind auch viele ideologische Probleme dabei. Also ob One Pirate, One Vote auch so sinnvoll ist, sei dahingestellt, weil wir in Deutschland sind einfach sehr viele. Wir würden einfach alle in Europa bestimmen immer. Wenn man die Verteilung Stimmgewichte dran schraubt, so wie die im EU-Parlament existieren, ist es vielleicht sinnvoll, aber dann warum tut man dann einzelne kleine Parteien dann so sehr bevorzugen? Also ich meine, das ist alles sehr ein bisschen komisch. Ja. Also es gibt keine perfekte Lösung dafür.
Also One Pirate, One Vote, ich würde sagen, müsste man gar nicht so eine Angst davor haben, weil natürlich, ich meine, in Luxemburg gibt es sehr viele Piraten, die sich auch für Europa interessieren. In Deutschland gibt es eher wenig, also wenige Piraten, die nur
wirklich so stark sind. Ja, das ist ja auch die
Gefahr dabei. Also das ist, also das gleicht sich dann schon aus. Also letztlich stimmen die ab, die auch ein Interesse haben.
Oh nein, nee, sehe ich nicht so. Also Idealfall ja, aber es häufig ist es, die Europapolitik wird durch Nationalbrille betrachtet, auch in der Gesellschaft.
Ja.
Und die Piraten sind auch die Vertreter ihrer jeweiligen Gesellschaft, also können sich nicht von der Massenberichterstattung auch lösen.
Ja.
Und das heißt, man hat das sehr stark gesehen, auch bei den Verhandlungen um den gemeinsamen europäischen Wahlprogrammvorschlag, welche Themen angeeckt haben. Also welche Themen für welche Länder angeeckt haben. Ja. Als es zum Thema gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik ging, dass das plötzlich ein massiver Problem war für die Briten und für die Tschechen gewesen, weil das dort auch in der Gesellschaft ganz anders diskutiert wird als in Deutschland. Oder entsprechend der Energiewende-Kapitel ist letztendlich verloren gegangen, also kein Konsens erzielt worden, weil in Deutschland da Atomausstieg steht und genau da England und Tschechien an der Stelle ganz anders denken. In Richtung Energieunabhängigkeit und in Richtung CO2-Reduktion, die eben auch mit Atomstrom und auch gerne mit subventionierten Atomstrom zu lösen ist. Und das ist ein gesellschaftliches Konsens dort. Ja, also die Diskussion ist dort, wie sie in Deutschland oder in Frankreich geführt worden ist, ist dort nicht geführt worden in dieser Intensität. Das heißt, die Meinung kann sich jetzt natürlich auch wieder ändern, ja, wenn genug politische Aufklärung betrieben wird. Aber das heißt, so einem Thema ist auch emotional beladen. Dann stimmen plötzlich ganz viele Leute ab und eben nicht die, die Bescheid wissen und die beste Kompetenz haben, sondern
Ja.
Ja, verstehst du?
Das ist sicherlich so ein Problem, ja.
Ja, genau.
Deswegen, ja, da hast du recht, das könnte da bei manchen Fragen zu
unerwünschten Nebeneffekten kommen,
das stimmt. Und ich immer noch sagen würde, naja.
Man würde es darauf ankommen lassen und zu probieren, ja.
Hm. Aber es gibt nicht so viele, die Alternativen sind einfach schlecht. Also willst kein Bürokratiemonster haben und das mit den Stimmgewichten, ja, ist eine ganz schwierige Sache.
Ja, das stimmt. Und es
ist auch nicht so richtig piratisch, denn
also sinnvoll wäre also ein Kompromissvorschlag, was mir jetzt vorschwebt, also ohne jetzt mit den anderen Parteien das diskutiert zu haben, oder auch bei uns großartig, ist eben, dass man diese Versammlungskompetenz an einer Online-Versammlung überträgt, und diese Online-Versammlung bedeutet danach eine technische Lösung, und dann kann man die Stimmen von dem jeweiligen Land durch den jeweils eigenen Prozess dann steuern. Also in einem Land, im Kleinen, wo wenige Leute sitzen, vielleicht sitzen tatsächlich das Ding gekoppelt an Liquid Feedback durch API, oder umgekehrt, das lohnt sich noch nicht mal, da sitzt vielleicht einer und drückt das Knöpfchen und fragt vorher die drei Leute, die neben ihm sitzen, oder in Deutschland entsprechend dann das Ganze an einen, wie auch immer, Prozess, Basisentscheid oder wie auch immer ist, und dann entsprechend die Parteiminderheiten, also da die vier Stimmen auch zum Beispiel 3-1 aufgesplittet werden könnten. Mhm. Also das wäre mal eine sehr Möglichkeit, ja. Und dann hätte man das Stimmproporz erhalten. Das Stimmproporz setzt sich zusammen durch Größe und Wahlerfolg. Also die Leute, die mehr Stimmen bekommen, kriegen mehr Gewicht in der Partei, in der europäischen Partei. Also die Regelung ist 1-1 von den Grünen übernommen worden, nach vielen Diskussionen, aber dann letztendlich probieren wir das aus. Auch mit der Pflicht verbunden, mehr Geld zu bezahlen. Also die zusätzliche Stimmrecht erkaufen wir auch mit zusätzlichem Mitgliedsbeitrag. Klar, das kommt zusätzlich dazu. Ist aber bisher noch alles fair und handhabbar, sag ich mal so.
Ja.
Ja, man muss ja ganz kleine Parteien und ganz große Parteien unter einen Hut bringen, das ist nicht einfach.
Ja.
Das ist schwer.
Das stimmt.
Also wir Piraten machen genauso internationale Politik wie die anderen. Also wir müssen auch Kompromisse schließen.
Ja, ist schon richtig. Ist schon richtig. Naja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, entschuldige, dass ich da jetzt ein bisschen kritisch bin. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass bei den Piraten auch diese internationale Politik, ich meine, ich habe auch keine wirklich guten Alternativen, aber dass sie schon sehr stark so, ja, schon so ein bisschen diplomatisch ist und so ein bisschen auch Reisekader ist. Und da gibt's halt so ein paar Leute, die machen das eben, und die kann man auch mit Namen benennen.
Ja, klar.
Da kann man sich dann auch fragen, ja, wie sind die immer so legitimiert? Gut, mag sein, dass das alles richtig funktioniert hat, aber es sind halt da so Leute. Das bist du, es ist Jens Seitenbusch, der da mal irgendwo hingefahren ist, auch mehrfach. Andi Popp hat sich da, glaube ich, ein bisschen engagiert. Martina Pöser vor allen Dingen. Genau. Ja, Martina Pöser ist ja sogar das Problem, dass sie innerhalb der deutschen Piratenpartei bislang gar nicht so bekannt war. Das zeigt sich auch dadurch, dass sie eben nicht so viel Stimmen
bekommen hat. Die ist auf der Liste gekommen.
Wie bitte?
Die ist auf der Liste.
Die ist auf der Liste, aber sie hat nicht so viel Stimmen bekommen, wie sie vielleicht, na, verdient ist es falsch, aber wie sie vielleicht bekommen hätte, wenn sie bekannter wäre.
Auch als Europapolitikerin. Also sie hat schon etliche Anträge beim Bundesparteitag auch eingereicht und auch durchbekommen.
Ja.
Also
ja.
Leute, die inhaltlich an dem Thema dran sind, die kommen an ihr auch schlecht vorbei. Also das ist schon, also immer gemeinschaftlich vertreten natürlich. Also es ist nie, dass sie ihre eigene Politik betreibt oder sowas. Ne?
Ja, aber Martina, aber
die Martina war beauftragt vom Bundesvorstand für die Prozess der, für den Prozess der Satzungsgestaltung der neuen Piratenpartei Europas. Jens Seitenbusch war generell für den Gründungsprozess beauftragt, genauso wie, da waren noch zwei andere beauftragt, die sind hier ausgestiegen, entweder zurückgegeben oder einfach so nicht mehr gemacht.
Ja.
Muss man jetzt auch gar nicht nennen. Ich bin generell für beauftragt für internationale Beziehungen, internationale Zusammenarbeit, genauso wie der Thomas Gaul. Und das ist eigentlich so unsere Reisediplomatie, genau. Wir haben noch ein paar Leute aus meinem Team, also aus Team der internationalen Beziehungen, die da auch immer wieder auftreten und mitreisen. Das ist der Jens Stomber aus Ingolstadt, also der Zombie. Das ist der Bastian Krone, der war auch häufig genug, also sehr mit Herzen international dabei und sieht das auch sehr wichtig Ein, der hat jetzt nicht so viel Legitimation, aber hat sehr viel unterstützt. Einfach, einfach weil er persönlich dabei war und als Versammlungsleitung aufgetreten ist oder Protokollführer oder was auch immer. Gern sehr, also großer Dank an der Stelle, weil so Leute brauchen wir auch an der also irgendjemand. Und vieles davon ist tatsächlich privat bezahlt. Das ist richtig, durch so eine Zeit- und Geldelite. Das ist richtig.
Ja.
Teil davon wird durch Reisekostenregelung ein bisschen abgedeckt, aber lange nicht alles.
Ja.
Und es geht schon ins Geld, das ist richtig. Also ich meine, wenn ich jetzt nicht ein Unternehmen hätte und relativ hochbezahlter IT-Spezialist wäre, also wenn ich und meine Kunden mir aussuchen könnte, könnte ich das so nicht machen. Das ist richtig. Ja. Also bei aller Liebe zu dem Detail. Also wir haben zwar sehr, sehr viel immer gestreamt, immer mit Mumble-Möglichkeiten, aber das setzt nicht die Möglichkeit der Vor-Ort-Teilnahme. Das haben wir irgendwann gelernt. Also das ist tatsächlich sehr wichtig, dass man die Kommunikationskanäle auch voll nutzt. Also das heißt mit Optik, mit allem, was dazu gehört und dass es eben nicht nur darauf ankommt, wer was in Chat schreibt oder sowas. Das ist sehr zu sehr vielen Missverständnissen führt.
Ja, ja, klar.
Also wir reden alle Englisch als Fremdsprache. Ich sage immer gebrochenes Englisch, one common language. Aber mit dieser gemeinsamen Sprache, gebrochenem Englisch, schaffen wir auch über gleiche Dinge zu reden und verschiedene Dinge zu meinen und ziemlich viele Missverständnisse zu produzieren. Ja. Also das ist ja zum Teil auch schon, wenn wir mit Österreichern zusammen über Dinge reden auf Deutsch, schon der Fall oder mit Schweiz. Also das ist einfach internationale Beziehungen, da lernt man das sehr schnell, eben möglichst höflich, möglichst genau zu sein. Humor hat da nicht so viel verloren, leider. Ja, es ist halt so. Ja, also man kann durchaus das mal abends mal machen, aber nicht in Verhandlungen. Also das, da gehört es einfach nicht hin. Und deswegen häufig kommt es doch durchaus, also nach das ist ein schmerzhafter Lernprozess.
Ja, ja.
Also das ist, wir haben auch einige Meetings gehabt, die waren so vom Ergebnis her eher sehr ernüchternd gewesen.
Ja.
Und als Ergebnis davon haben wir dann entsprechend einen Weg gesucht oder gefunden auch, der funktioniert hat. Ja. Das ist möglicherweise ein bisschen klassisch. Wir sind aber noch im Vergleich zu anderen Parteien oder anderen diplomatischen Kanälen noch, sind wir extrem transparent und offen.
Ja, ja,
und,
das stimmt. Also die Transparenz ist sicherlich größer bei den Piraten. Aber was ich vorhin, ich glaube, das war ein bisschen missverständlich. Ich will ja nicht das Engagement von diesen genannten Leuten, Martina Böser, Jens Seitenbusch, Jens Stomper, Thomas Gaul.
Es gibt noch andere, also
Bastian Krone, du und auch die anderen.
Genau, also ich will jetzt
das ja nicht
ganz viele, Patrick schlecht. Schiffer noch und sonst was und
so. Ich will das ja nicht schlecht reden, aber ich finde vom Ansatz her ist es nicht so gut, wenn halt Aktivitäten auf so einer Diplomatenebene stattfinden. Also eigentlich will man immer sowas vom Bottom-up haben.
Ja, ja, gut. Wir brauchen halt,
dass die Leute sozusagen an der Basis miteinander in Kontakt treten, auch über die nationalen Grenzen hinweg.
Ah, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst.
Okay. Ja. Und nicht so sehr, dass das so eine Reisediplomatie ist, wo irgendwelche Leute, wie auch immer die legitimiert sind, und kann auch alles demokratisch legitimiert sein, was ich hoffe.
Das ist es.
Das ist aber nur die, die dann miteinander verhandeln, dann die sind doch immer in so einer Blase drin. Und wenn die dann vielleicht auch noch sogar noch EU-Abgeordnete sind, dann wird die Blase ja sozusagen noch dichter.
Wenn wir Berufspolitiker werden, das muss man so sagen.
Ja.
Also wenn wir wirklich tatsächlich die Zeit auch bezahlt bekommen, das machen zu dürfen. Sehe ich jetzt, verstehe ich, was du willst. Also grundsätzlich, klar, auch diese als Diplomat verhandelt man nur im Auftrag seiner Auftraggeber.
Ja.
Also in dem Fall der Bundesvorstand beziehungsweise der Bundespartei. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, ist durch Bundesparteitagsbeschlüsse gedeckt.
Ja.
Und wenn wir uns durch kleinste, wir haben uns manchmal die Freiheit genommen, ein bisschen rauszulehnen, außerhalb von dem, was durch Parteitagsbeschlüsse legitimiert waren, sondern eben als gefühlter Konsens war und durch viele Konsultationen auch dann hinterher dann als Konsens hergestellt worden war. das ist ein diplomatisches Handwerk. Ja? Mhm. Also das ist Handwerk tatsächlich die Konsens, den der Partei existiert, auch international zu einer Entscheidung, zu einem Abkommen zu bringen, der dann hinterher unterschrieben, ratifiziert wird, umgesetzt, nochmal bei der demokratisch abgestimmt wird. Das hat aber mit der direkten Zusammenarbeit von Pirat zu Pirat, von, sage ich mal, von einem Pressespezialisten zum Pressespezialisten oder von einem Bildungspolitiker zu Bildungspolitiker gar nichts zu tun. Hm. Das ist was komplett anderes. Also das ist, also das eine ist Diplomatie, das andere ist eine Arbeitsebene.
Ja.
Und diese Arbeitsebene, die kann ausgebaut werden, das ist richtig, das ist immer gewollt werden, also immer ein Wunsch gewesen, im internationalen Umfeld auch, dass man das thematisch viel mehr macht. Und wir haben auch einiges gemacht gehabt, also wir haben Kampagnentreffen gehabt, also wir haben im internationale, sag ich mal, wie heißt es, Tourismus quasi Abkommen gehabt, die zu Wahlkämpfen gekommen sind, also die tschechische Piraten zum auch damals zum Berlin-Wahlkampf, die im Fußgängerzone mit Akkordeon gespielt haben und so weiter. Also dieser Austausch findet ja auch statt. Ja, also man dürfen wir nicht verschweigen. Also wir haben ganz viele Parteitagbesuche aus anderen, also immer wenn wir Bundesparteitag haben, laden wir andere Parteien ein. Da sind zwar häufig auch die Funktionäre, sagen wir mal, die Parteivorsitzenden oder die Leute, die damit irgendwie zu tun haben. Aber häufig auch entsprechend auch ganz normale Piraten, die im Auto einfach mitfahren oder irgendwas. Das haben wir und es finden auch, wie gesagt, immer Besuche bei Wahlkämpfen, Unterstützung auch grenzüberschreitend. Also gerade in grenznahen Regionen gibt es ganz viel Zusammenarbeit. Also ist natürlich alles immer ausbaufähig, klar. Mhm. Und auch vieles nicht durch Strukturen gewachsen, sondern durch eine heldenorientierte Infrastruktur, wie man das so bei mir im Unternehmen Slang sagt. Das heißt also etwas, was, wenn du die Leute wegnimmst, nicht wiederholbar ist. Ja, also dass das Zufall ist, ob man das wieder so hinbekommt oder nicht, sondern hängt an Leuten. Und es hängt nicht an Prozessen, es gibt nicht formalisiert, wie man das miteinander macht, wo man sich wendet, wenn man Hilfe braucht oder generell Austausch möchte. Also momentan gibt es eine Initiative zum Beispiel ganz konkret im Rahmen von der jetzt internationalen Zusammenarbeit, also die Initiative Tellerrand von den Bildungspiraten, die ganz gezielt sich Positionen von politische Positionen im Bildungsbereich von anderen Piratenparteien angeschaut haben und jetzt entsprechend auch eine regelmäßige Mumble-Treffen mit Bildungspiraten aus anderen Ländern machen wollen. Das vermitteln wir natürlich auch, klar. Ja. Wir machen Treffen, also PPI selber hat diese Generalkonferenz, also die Generalversammlung, die einmal im Jahr stattfinden muss, natürlich auch zwar formal Gründen dient, dass man Vorstand neu wählt, dass man Satzung anpasst und so weiter, wo aber auch sehr viel Austausch von ganz vielen Leuten ist. Diese Konferenzen sind öffentlichkeitswirksam, offen. Und wir hatten also im Prag auch mal 200 Leute gehabt dazu. Die letzte Konferenz war jetzt in Kasan, da waren jetzt nur 70 Leute dabei, das liegt an der Entfernung. Die nächste Konferenz wird im April sein, 12. April in Paris. Da wird wahrscheinlich noch deutlich mehr Leute sein. Und wir als PPI machen jetzt auch eine Konferenz, politische Konferenz, Entschuldigung, politische Konferenz am 22. 23. Februar in Frankfurt am Main, nennt sich Think Twice, Away from Keyboard. Ist auf Englisch eine Konferenz, wo politische Vorträge gehalten werden von Piraten, aus mehreren Piratenparteien, von NGOs und von Wissenschaftlern. Und wo das Ziel ist eben, nicht das Ganze nicht nur für Piraten zu machen, sondern auch so eine aus dem Tellerrand rauszuschauen entsprechend und einen Austausch zwischen diesen verschiedenen Welten zu schaffen, weil wir häufig auch keine Ahnung haben, was die NGOs da treiben, die da auch eigentlich unsere Ziele verfolgen. Und das organisieren wir gerade momentan. Man wird wahrscheinlich, wenn das Podcast live geht, schon Tickets kaufen können, 25 € pro Stück. Momentan sind wir dabei, die Programm zu finalisieren. Also wenn jemand zu spät davon gehört hat und unbedingt noch etwas vorschlagen möchte, na, einfach mal melden, gucken wir, was wir machen können. Noch haben wir Slots frei. Da werden auch ganz viele Piraten kommen, eben international sich austauschen können. Aber ich denke, wenn wir Erfolg haben und in Europaparlament einziehen, dann haben wir auch zum Teil als europäische Partei auch Mittel und zum Teil auch als Mittel der Abgeordneten. Abgeordneten machen auch ziemlich viele Veranstaltungen zu politischer Bildung, wo Gelegenheit geschaffen wird für normale Basispiraten, sich auszutauschen. Also momentan ist es einfach auch ein Geldproblem. Also ich meine, wir können ganz viele Veranstaltungen machen, aber wenn das wer reist gerne für ein Wochenende nach Barcelona, um dann dort in einem geschlossenen Raum irgendwo im Hinterhof zu konferieren, 2 Tage lang und dann später wieder zum Flughafen zu hetzen.
Ja.
Und das noch selber zu bezahlen. Also ich meine, es ist zwar romantische Vorstellung, aber viele haben von einem Barcelona-Besuch vielleicht auch anders vorgestellt.
Ja, das ist richtig. Nee, ist klar. Das ist, ist nicht so. Aber auf jeden Fall, das soll dieses Datum 23. Februar sollten sich die Leute schon mal merken, weil das ja nun bald ist und weil man da auch von Deutschland aus nicht so weit reisen muss.
Nee, der Ort
Frankfurt ist ja sehr zentral.
Genau.
Und auch sogar europäisch international, also ziemlich in der Mitte. Also
ja, ist gut. Also das ist nicht ganz, also nicht gleich im geometrischen Gleichgewicht ist jetzt verschoben worden, Richtung Tschechien jetzt, aber früher war das mal in Fulda oder in der Nähe von Fulda gewesen.
Ja, Bad Hersfeld.
Genau, jetzt ist durch Kroatien Beitritt, hatte ich das Ding jetzt außerhalb von Deutschland gekommen.
Ja.
Aber das ist trotzdem noch sehr mittig. Also das ist gerade verkehrstechnisch, glaube ich, am zentralsten gelegen mit Flughafen, mit Bahnhofknoten und Autobahnknoten. Also man kommt da ganz einfach hin.
Eigentlich. Ich werde es verlinken, auf jeden Fall.
Danke.
Ja, dann haben wir doch einen schönen Umschlag gemacht.
Ja.
Ja, ich danke dir für die Gastfreundschaft hier im Offenbacher Rathaus. Und ja, im Grunde war es ein Teaser. Dieser Podcast.
Ja.
Für viele Einzelpodcasts, die wir noch machen müssen. Also nochmal über die verschiedenen Busstaaten, die wir angesprochen haben. Da könnte man jeweils einen Einzelpodcast machen. Europa ist sowieso ein wiederkehrendes Thema. PPI ist ein wiederkehrendes Thema.
Also so Themen wie WTO, WIPO,
WTO, ILO. WIPO, das haben wir jetzt eigentlich gar nicht richtig
haben angesprochen. Haben wir gar nicht gemacht.
Nee. Ist blöd. Vielleicht machen wir noch, also 5 Minuten haben wir ja noch. Vielleicht sagst du noch mal kurz was zu deinen Aktivitäten da in den internationalen Organisationen.
Gut, also PPI ist ja ein Dachverband. Und als Dachverband auf internationaler Ebene macht das Politik auf internationaler Ebene. Und internationale Ebene bedeutet letztendlich UNO und andere große transnationale Verbände. Und da gibt es viel Politik, was dort gemacht wird, was dann hinterher ins Parlament zurückgespielt wird. Also viele internationale Abkommen, die dann ins Landesrecht ratifiziert werden, werden eben nicht im Parlament verhandelt, sondern eben durch Diplomaten, durch irgendwelche Verhandlungsrunden im zum Beispiel, also was uns Piraten betrifft, also in World Intellectual Property Organization bei der WIPO und einige auch bei World Trade Organization und ganz viele. Also es gibt insgesamt um die 40 verschiedene UNO-Behörden, wo mehr oder minder alle Staaten immer vertreten sind, die sich immer wieder mit verschiedenen Fachausschüssen auch treffen weltweit, häufig in Genf, häufig in New York, manche in Paris, manche woanders. Und wir als PPI haben uns natürlich dann die Aufgabe gegeben, möglichst diese Piratenthemen dort auch reinzubringen. Weil diese Themen sind generell versucht, also häufig wird es versucht, da sehr öffentlich eigentlich zu verhandeln. Das heißt, es werden akkreditierte Beobachter zugelassen. Meistens, da ist aber trotzdem ein Aufwand, das hinzukommen und zu reisen. Also häufig sind es Vertreter der Industrie oder Industrieverbände, manchmal auch der Zivilgesellschaft, die dazugelassen werden. Und aber häufig dadurch, dass es eben Geld kostet, also wir finden, dass unsere Meinung noch nicht genügend repräsentiert ist. Und wir haben uns mittlerweile schon seit 2 Jahren um eine Beobachtermitgliedschaft bei der WIPO bemüht. Und die ist letztes Jahr abgelehnt worden. Mhm. Also ich war da gewesen über ein Ticket einer befreundeten NGO, der Civil Society Coalition. Mhm. Wir sind quasi in deren Delegation dahin gereist und haben uns das vor Ort live angeguckt. Und es war schon etwas überraschend. Also so ein paar Stunden vorher war es klar, dass sie uns ablehnen, aber die Gründe dafür waren ein bisschen abenteuerlich. Das wurde angeführt, dass es nicht bekannt sei, dass ein politischer International mit UNO zusammen kooperiert hätte. was durch eine Google-Recherche relativ leicht widerlegbar ist. Also wir haben zwar ein Beispiel davor direkt genannt, die ILO, aber das hatte ja schlechte Beispiele herausgestellt, weil ILO sehr speziell ist in der Struktur. Und,
was ist das denn?
ILO ist die International Labour Organization, also die internationale Weltarbeitsorganisation. Mhm. Die ist tatsächlich besonders, da kann man auch einen ganzen Podcast dazu machen. Also die ist in ihrer Geschichte sehr interessant und die besteht eben nicht nur aus Vertretern der Staaten, sondern auch Vertreter der Gewerkschaften und auch der Zivilgesellschaft. Mhm. Das heißt, die politische Internationale sind ein integraler Teil davon. Also, aber wir haben mittlerweile also ein bisschen Recherche gemacht und werden ein Paper da noch vorbereiten für die neue Bewerbung. Also die zeigen ganz viele Beispiele von Zusammenarbeit. Und wir haben mittlerweile auch selber eins hinbekommen, mit WTO, dazu komme ich gleich. Also bei der WIPO selber werden ganz viele Abkommen zum geistigen Eigentum, jetzt habe ich es gesagt, das sollte man vermeiden. Gut, also zu Immaterialgüterrechten verwaltet, sei es Patentrecht, sei es direkte Urheberrecht, sei es in verschiedenen, sei es Markenrecht. Und es werden auch neue Abkommen verhandelt, die letztes Jahr zum Beispiel das Recht, die Ausnahmen für die Leute mit Sehbehinderungen und Lesebehinderung, dass da gesagt worden ist, dass es eben für die Ausnahmen sein soll beim Schutz, dass eben die Möglichkeiten geschaffen werden müssen, dass sie da dran kommen. Und das heißt, wenn es DRM zum Beispiel Mechanismen gibt in Gesetzgebung, dann müssen die so gestaltet werden, dass die Blinde und Sehbehinderte und Leute mit Leseschwächen trotzdem darauf Zugriff haben könnten, ohne dieses Gesetz zu verletzen. Das heißt, im Effekt wird der REM sehr schwer durchzuhalten sein, wenn man das ernsthaft nimmt.
Ja.
Also werden sehen, wohin das wird. Es wird seit 10 Jahren diskutiert und momentan wieder ein neuer Anlauf gemacht über das Broadcasting Treaty, also ein Gesetz, also ein Abkommen zum Schutz der Sendeanstalten, also Fernsehsendeanstalten und so weiter. Die sehen sich sehr bedroht durchs Internet, dadurch, dass es möglich ist, über Internet das Ganze einfach wieder zu übertragen oder Geräte, die in der Lage sind, das aufzunehmen und Werbung vorzuspulen zum Beispiel oder sowas, weil da die leben davon, dass sie Werbung verkaufen und die werden, die sind bedroht letztendlich. Ja, und da gibt es also viele Medienvertreter, also viele und Industrievertreter, die da sehr viel Lobbyarbeit betreiben und eben zu wenige Leute, die unsere Position haben.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, dass wir da reinkommen. Also wir werden das auch nochmal probieren.
Mhm.
Und da wir in dem Moment, wo wir abgelehnt worden sind, also die USA hat dann auch argumentiert, also es haben 3 Länder sich gemeldet, Belgien, USA und Polen. Und es war einerseits, USA hat gesagt, ja, die wissen noch gar nicht, was wir machen. Also es war ein bisschen so ein komisches Argument gewesen. Also wir haben da sehr viel mit den Hinterkulissen dann hinterher diskutiert. Also die wären prinzipiell nicht abgeneigt, aber das ist in dem Moment wollten sie es nicht machen und wir müssen mit denen noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber grundsätzlich haben die, dadurch, dass wir da waren, haben wir dann gezeigt, dass wir eben nicht gefährlich sind in dem Sinne, weil bei Polen hat es im Prinzip uns die Pirate Parties International mit Pirate Bay verwechselt. Also anders kann man deren Statement gar nicht verstehen. Also weil die haben dann gesagt, also Leute, die im Gesetze verletzen und so weiter und die dürfen dann gar nicht da reingelassen werden und deren Ziele feindlich den Zielen der WIPO sind. Also wir haben ja keine feindlichen Ziele. Wir wollen auch, dass Kunst weiter gemacht wird, dass die Künstler geschützt werden und so weiter. Also wir wollen vieles Gutes, nur vielleicht andere Mittel als die Content-Industrie, aber das ist ja nicht, heißt ja nicht, dass wir jetzt irgendwie Feinde sind der Künstler oder sowas. Also, oder der WIPO.
Naja, aber vielleicht sind wir die Feinde der International Property. Also.
Das ist richtig, aber wir sind weder Feinde Polens noch sind Feinde WIPOs, muss man so sagen. Also das ist internationale Verträge können geändert werden. Also und deswegen versuchen wir das auch zu machen.
Mhm.
Und bei der WTO, bei der World Trade Organization, also Welthandelsorganisation, gab es dann so ein Fenster der Möglichkeit, sich auch anzumelden, gerade als Beobachter zu der Ministerkonferenz in Bali im Dezember.
Mhm.
Und das haben wir schnell gemacht. Einfach nur zu sagen, hier, wird da auch Themen behandelt, die von uns von Interesse sind. Also es gibt das TRIPS-Abkommen, was auch sehr viel regelt. Das ist das Trade-Related Aspect of Intellectual Property.
Mhm.
Rights. Genau, TRIPS. Genau. Und diese Abkommen ist sehr stark aufgrund von Lobbyarbeit entstanden. Und letztendlich machte das WIPO-Abkommen verpflichtend für die WTO-Mitglieder. Und da WTO eine Organisation ist, die in der Lage ist, auch Strafen zu verhängen, also im Fall von Verstößen gegen die ausgemachten Regeln, ist es die Voraussetzung, dass es die WIPO-Abkommen auch tatsächlich in die Welt auch umgesetzt werden müssen. Also zumindest für die Länder, die bei der WTO Mitglied sind, müssen das machen, sonst müssen die ziemlich viel Strafe bezahlen. Hm. Weil ansonsten, ja, bei der WIPO gibt es keine Strafen. Wenn man sich nicht dran hält, dann hält man sich dran nicht. Dann kriegt man vielleicht mal mit dem Finger gedroht, aber es kostet kein Geld. Und deswegen haben wir dort versucht, auch ein Gespräch zu suchen. Es war ein bisschen schwieriger dort vor Ort, aber es war sehr, sehr spannend. Wir haben sehr viele Leute aus anderen NGOs kennengelernt. Und das war überhaupt eine sehr spannende Woche gewesen. Und wir haben dort ein Paper veröffentlicht, eben die gesagt haben, dass in TRIPS-Abkommen eben Regelungen aufgenommen werden sollen für öffentliche Lizenzen. Also sowas wie Creative Commons und GPL und so weiter. Ja,
also immerhin schon mal etwas.
Ja, und zwar verpflichtend. Also das heißt, momentan gibt es Länder in der Welt, in der freie Lizenzen gar nicht möglich sind. Weil das Urheberrecht derart gestaltet ist, dass man gar nicht seine Rechte weggeben darf, sondern nur Einzelverträge machen kann. Und das heißt, so eine Creative Commons hat deswegen auch aufgegeben, diese lokalisierte Lizenzen jetzt herzustellen. In CC-Lizenz 4.0 gibt's nur die globale Lizenz und sagen, es ist klar, was man meint, aber wir geben das auf, dass wir für jede nationale Gesetzgebung eine eigene Version herstellen, weil das zu nichts führt, weil viele Länder das gar nicht geht. Und damit ist das ein Problem, weil in vielen Ländern agieren zum Beispiel Open Access Journals entsprechend illegal. Oder ein Wissenschaftler darf eigentlich gar nicht seine Arbeit als Open Access Arbeit veröffentlichen. Und da sieht man auch in der Statistik, also die Länder, wo das so ist, produzieren davon auch viel weniger tatsächlich. Und das ist letztendlich auch ein Problem, dass wenn ein Handelsproblem, dass wenn ein Land seine Forschung subventioniert, und das ist ja immer mit öffentlichen Geldern finanzierte Forschung, und manche Länder lassen die Möglichkeit zu, dass es dann kostenlos der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, die Ergebnisse, und die anderen Länder schließen das aus durch ihre Gesetzgebung, dann ist es ganz klar Benachteiligung.
Ja.
So, von außerhalb werdigen. Und das haben wir das entsprechend eingebracht. Das ist jetzt bei WTO veröffentlicht und wurde an Delegaten verteilt, an Delegierten an die ganzen Länder. Und wir setzen da jetzt nochmal nach und fahren dann nochmal in das TRIPS-Komitee rein und suchen dann nochmal Gespräche und versuchen das jetzt in diese Richtung zu lobbyieren. Wir werden das TRIPS nicht abschaffen, wir werden da keine auf die Schnelle nicht die Senkung der Schutzfristen erreichen. Im TRIPS sind sie sowieso nur bei 50 Jahren eigentlich ganz gut. Aber man kann da einige Dinge einbauen, die Content-Industrie letztendlich auch nichts hat, weil sie die nicht betrifft. Also Open Access Publikationen betreffen Hollywood nicht. Mhm. Ja? Aber deswegen, weil sie nicht betreffen, haben sie auch nie dafür lobbyiert oder nie dagegen lobbyiert.
Ja.
Und
naja, klar.
Eben. Und wenn keine Probleme artikuliert, dann wird es auch nie behandelt. Unsere Aufgabe ist es, dieses Problem bewusst zu machen. Mhm. Und das ist international, das ist da die tatsächliche Politik, die gemacht wird. Das
bist
ist aber
du
so
da alleine unterwegs oder gibt es da noch Piraten aus anderen Ländern, mit denen du da mal den
also wenn sich das jemand, wenn der Experten gibt, oder ich arbeite mich da sehr vieles ein, also ich war jetzt bei UNESCO mal bei einem Treffen, ich war bei WIPO, ich war bei der WTO, wenn der Leute gibt, die sowieso das Ganze irgendwie studiert haben oder Referenten sind in dem Bereich und so weiter, ich suche da eigentlich Kontakt, weil das ist eigentlich ein sehr schweres Feld. Ich bin nicht alleine unterwegs, also wir haben jetzt auch meine Kollegen, also Dennis Simonet war dabei, wir haben noch andere Leute, die da mit dabei sind, aber auch, es ist zum Teil schwierig, auch innerhalb von Piraten in Genf, also es gibt auch Piratenparteien in Genf, wenn man sagt, ja, wollte nicht, will da jemand mal aus Genf mal regelmäßig zu den Sitzungen von Komitee XY mal hingehen für uns oder mal beobachten, mal zusammenschreiben. Selbst so einen Freiwilligen zu finden, ist eigentlich schwer.
Ja.
Also Leute sind eher bereit, mal für eine bestimmte Aufgabe mal mit jemandem auf einen Kaffee zu treffen und versuchen mal eine Position mal zu lobbyieren, aber ganz punktuell und nicht irgendwie regelmäßig. Und das ist eigentlich eine regelmäßige Aufgabe. Und ich denke, wenn wir irgendwann mal politisch erfolgreich sind und auch Finanzierung haben und als PPI auch Finanzierung haben, dann werden wir nicht umherkommen, auch mal eine Niederlassung in Genf oder in New York mal aufzumachen und dort auch mal Referenten einzustellen, die dann das Ganze bearbeiten.
Ja, naja, das braucht man.
Das ist eigentlich, da braucht man. Ist, kann man mit 30 Leuten unglaublich viel machen. Weltweit, also sagen wir so, und viele Lobbyindustrie leisten sich das, sag ich mal. Ja. Aber wir würden ja schon mit einem oder zwei Menschen schon sehr weit kommen.
Ja. Ja, ja, da gibt es viel zu tun. Also, aber wirklich ein spannendes Feld. Also da bin ich auch noch dankbar, dass du das nochmal angerissen hast. Dann müssen wir auch nochmal ein extra Podcast.
Das ist ein extra Podcast. Das ist wirklich nur
so. Sobald ich wieder Teaser. In der Nähe bin.
Ja, oder ich, jetzt im Wahlkampf werde ich ja auch nach Berlin kommen, mit Sicherheit.
Ja, dann gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten zu podcasten. Nee, das finde ich sehr gut. Das sind auch wirklich Themen, die mich persönlich interessieren und ich denke, das sollte auch alle interessieren. Also da geht es ja nun wirklich auch um die piratigen Kernthemen.
Ja, wobei unsere Themen werden ja immer breiter. Also wie gesagt, internationale Arbeitsorganisation ist ja schon gefallen. Wenn man über BGE ernsthaft redet, muss man dann da muss auch man dort mitkommen. Ja.
Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Ja, gut, also nochmals vielen Dank für das Gespräch, für dein Engagement insgesamt. Ja, und ich drücke die Daumen, dass auch alles jetzt gut klappt mit dem Europawahlkampf, wo ich mich auch selber beteiligen werde, klar. Und dann mit dem Einzug ins Europaparlament, das wäre ja nochmal was. Ja, also.
Gerne. Und ich komme auch gerne bei den Hörern vorbei am Stammtisch oder irgendwo in der Stadt und halte mal einen Vortrag über Kommunalpolitik oder Europapolitik oder WTO, was immer gewünscht ist, und unterstütze auch gerne durch Präsenz im Wahlkampf. Müsste ich nur melden, bei der Wahlkampfzentrale wird irgendwo eine zentrale Nummer geben, wo man die Kandidaten buchen kann.
Ja, und man kann natürlich bei Gregory auch so vorstellig werden.
Ja, man kann es probieren, ja.
Nickname Dichter auf dem bei Twitter. Und auch im Piraten-Wiki, ne?
Genau, ich bin Dichter eigentlich fast überall.
Also gut zu finden. Ja. Wieso eigentlich Dichter?
Der Nick ist älter, also deutlich vor Piratenpartei entstanden. Ich habe, wie so viele, war ich mit 16 Jahren mal unglücklich verliebt. Ne? Und als ein Ventil habe ich damals sehr viele Gedichte geschrieben.
Aha.
Und habe dann auch ein paar Gedichtbände rausgebracht und sowas. Und das heißt tatsächlich auch mal geschrieben. Also jetzt nicht, dass ich jetzt Anspruch habe, dass es besonders hübsch oder besonders tolle Sachen sind, aber das war damals so, ich habe auch Beauftragsgedichte dann für andere unglücklich Verliebte geschrieben. Also das ist dann, hat sich dann irgendwie so Kreise gezogen. Und dann kam ich an die Uni und und dann mein erster Gang am ersten Tag war sofort zum Rechenzentrum einen Account holen und wo ich den schon hatte, habe ich mich hingesetzt und dann lief direkt ein ERC-Client mit dem Channel Frankfurt und da sagte so, welche Nick nimmst du denn?
Ja.
Und das ist irgendwie Dichter geworden.
Aha.
Irgendwie, ja, so irgendwie das war das so.
Los. Ja, ja. Ja. Ja, interessant. Und die Gedichte hast du in Deutsch geschrieben?
Teilweise, ja. Also in Deutsch, Russisch und Englisch.
Ah,
wow. Also international.
Ja. Super.
Hauptsache in Deutsch, aber.
Ja. Ja. Naja, also die Gedichte, die ich mit 16 geschrieben habe, die möchte ich nicht veröffentlicht
sehen. Ja, genau.
Wenn du die sogar veröffentlicht hast. Also wir machen jetzt erstmal keine Werbung.
Nein. Also wer die im Internet noch findet, der ist gut. Also das war alles mal online, aber das ist, zum Teil muss man alte Fidonetze durchforsten.
Ach stimmt, ja, da gab's ja noch mal was. Ja, ja, interessant. Also jetzt gibt's auch noch eine Challenge für die Hörer. Gut, also vielen Dank. Und bis demnächst.
Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.